Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 365. Heute reisen wir 28 Jahre zurück in die Vergangenheit zu der ersten Ausgabe von WWF Monday Night Raw. Und wir stellen die Frage, wie ist eigentlich das heutige WWE Raw entstanden? Was war die Grundidee dahinter? Was ist der Ursprung? Dem werden wir heute auf die Schliche kommen. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Klus von MannTV. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo und frohes Neues.
Ja, du bist ja schon ein bisschen spät dran, aber du warst ja im bisherigen Podcast natürlich noch nicht dabei, deswegen lasse ich das durchgehen. Wunderschönen guten Tag auch Shaggy.
Hallo, frohe Weihnachten.
Ey, du warst zwischendurch noch dabei. Du darfst das nicht.
Lass ich wollte einen Gag bringen, aber ich habe alle guten Gags schon verbraucht heute.
Das glaube ich sofort, bei zwei guten Gags im Repertoire ist das auch nicht so schwierig.
Dirk the Clown lässt grüßen.
Genau, den haben wir auch sehr, sehr oft gesehen.
Zwei gute Gags? Wo soll ich die haben? Ich habe zwei Gags insgesamt, aber zwei gute, oh Mann.
Naja, heute sprechen wir über den Beginn von WWF Monday Night Raw, im heutigen WWE Raw, wie wir es eben kennen, die große, einzige Flaggschiff-Show von World Wrestling Entertainment. Da gehen wir heute ein bisschen drauf ein, sprechen darüber, was war so die Idee dahinter und schwelgen da ein wenig in Nostalgie. Und generell natürlich, wie immer, wenn ihr hier bei uns dabei seid, ihr wisst, wenn ihr mehr von uns hören möchtet, und vor allem auch, wir haben so ein paar Neuerungen jetzt auch im Programm, schaut gerne mal bei uns bei Patreon, bei Steady vorbei, da haben Shaggy und ich auch was über die Ursprünge vom Royal Rumble erzählt, es gibt neue Formate für den Februar, die sind geplant, wir haben die Watch-Alongs, wir haben auch coole Sachen für den Rumble, also wenn ihr uns da unterstützen mögt und da einfach noch ein bisschen mehr von uns hören möchtet, dann schaut da gerne vorbei, aber damit ohne große Umschweife, starten wir hier direkt durch mit unserem Themenpodcast. Das war übrigens auch ein Feedback, was hier von euch gekommen ist. Bitte wieder mehr Themenpodcasts und dem kommen wir natürlich gerne nach. Ein bisschen weniger Reviews, stattdessen mehr Themen und ja auch ein bisschen History hier dabei. Und dann fangen wir doch gleich mit dieser allgemeinen Frage zum Thema WWF Monday Night Raw an. David, wenn du jetzt so zurückdenkst an die ganz, ganz frühen Zeiten, ich habe gerade gesagt, 28 Jahre ist es her. Wenn du gerade daran zurückdenkst, an Monday Night Raw, was sind so deine ersten Assoziationen, die du da hast?
Dass ich auf jeden Fall falsche Erinnerungen habe, weil du im Handout reingeschrieben hattest, dass War nicht in Deutschland lief, aber ich habe die erste Folge jetzt nochmal angeschaut, ich konnte mich noch komplett dran erinnern. Ich habe das gesehen, aber nicht im Network. Ich weiß nicht, wo ich das gesehen habe. Irgendwann habe ich das mal später gesehen. Ich weiß noch auch diese großen, also erstmal die Location, das ist meine Erinnerung, Bobby Heenan, wie er nicht in die Halle kam, ich konnte mich daran noch erinnern. Ich weiß nicht, lief das denn irgendwo in Schnipseln? Erstmal als Frage.
Das ist eine gute Frage. Ich habe mich das mich auch gefragt. Mir waren natürlich diese Zeiten auch sehr präsent. Ich weiß, dass es immer wieder Ausschnitte gegeben hat, gerade in der WWF Challenge, die damals hier am deutschen TV lief. Ich glaube, vielleicht ist das so die Assoziation, die du hast, dass du da Ausschnitte von gesehen hast. Shaggy, wie war das bei dir? Also, weil ich glaube, du wirst ja dasselbe Problem gehabt haben wie wir, oder?
Ja, aber mir geht's ganz genauso wie David. Ich habe auch auf jeden Fall die ersten Shows in irgendeiner Art und Weise gesehen. Ich weiß auch nicht mehr wie, weil im deutschen Fernsehen lief Raw tatsächlich so nicht. Es liefen später noch Schnipsel von Raw, teilweise dann auch nochmal verteilt auf wahrscheinlich Tele 5 oder RTL 2 dann schon. Das weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Also ich kann mich aber erinnern, die Shows relativ ganz gesehen zu haben, die Matches. Gut, man hat natürlich die Erinnerungen, die spielen einem manchmal auch einen Streich. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man es irgendwie gesehen hat. Ich glaube, über Satellit hatte man das damals schon empfangen können, über das englische Sky möglicherweise. Ich weiß es aber auch nicht mehr ganz genau. Ich weiß aber, dass ich es gesehen habe und ich erinnere mich natürlich noch sehr an den Main Event. Den habe ich irgendwie nicht vergessen. Ich kannte also zumindest so die Kontrahenten. Das wusste ich ganz genau noch. Ich wusste auch noch so, wie ein Damien Demento dann da so auf den Undertaker stehend wartet im Ring. Das war mir alles noch so relativ präsent. Aber so klar, die Nostalgiebrille habe ich auch auf.
Ja, auch allgemein. Einfach Momente, wo ich mich dran erinnere, wie beispielsweise die Schlägerei von Shawn Michaels und Mr. Perfect draußen oder als Marty Jannetty da zurückkam und Co. Selbst als Sabu da von dem Wortzeichen runtergesprungen ist, ich weiß nicht, wo ich das früher gesehen habe. Irgendwelche Schnipsel, aber auf jeden Fall, es gab, was ich mit Monday Night War verbinde, heißt ja jetzt nur noch War, sind große Momente, die sehr real waren für mich als Jugendlicher. Und ich weiß nicht mehr, wo ich es geschaut habe, weil es war real.
Es ist eben ganz interessant, gerade dieser dieser Kontrast zwischen dem, an was man sich erinnert und was das tatsächlich gewesen ist. Weil ich habe auch erstmal nachgeschaut, wo konnte man das denn damals schauen? Das war ja wohl damals so, dass ja Ende 1992 hat Tele5 die Rechte an der WWF verloren. Man hat so ein bisschen gehofft, dass das DSF das übernimmt. Das war aber nicht so. Da lief erstmal nur die WCW und dann im März 1993 lief dann WWF auf RTL 2 und da unter anderem eben WWF Superstars, Challenge und dann eben auch das Spotlight, woran ich mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern konnte. Wahrscheinlich habe ich das irgendwie umgeschaltet. Raw haben wir dann wahrscheinlich über andere Wege gesehen oder wir wechseln da irgendwas.
Oder auch in Pay-Per-Views so Schnipsel mal, die vorher kamen.
Ja, also beim Spotlight wurden auf jeden Fall auch Schnipsel von Raw gezeigt.
Das kann sein.
Habe ich es noch in Erinnerung, aber ich bin mir fast noch mehr sicher, die gesamte Show vielleicht auch erst später dann gesehen zu haben. Vielleicht kamen die auch auf VS ja mal raus, so die ersten Shows. Kann ja auch sein. Also irgendwo haben wir es auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise dann im Nachhinein gesehen. Aber es war schon seltsam, dass Raw, so wie es damals war, wirklich nicht 1:1 in Deutschland ausgestrahlt wurde. Das ist richtig.
Genau, das kam erst sehr, sehr viel später. Und dann lass es doch mal so ein bisschen zurückgehen, auch mal ein bisschen erklären. Wir sprechen heute immer WWE. Damals war es natürlich die WWF, World Wrestling Federation. Und Shaggy, ja, wie sah denn die World Wrestling Federation so Ende 1992, Anfang 1993 auf? Was gab es da für Programme? Und vor allem, ja, was ist mit Primetime Wrestling? Das ist, glaube ich, so das Wichtigste, was wir hier ansprechen müssen.
Ja, Primetime Wrestling ist ja auch ein bekanntes Format. Also man hatte so Programme wie die Superstars of Wrestling, Wrestling Challenge und eben auch das genannte Primetime Wrestling. Das war auch so ein Aushängeschild auch, das damals auch auf dem USA Network lief und da auch beheimatet war, wie heute Raw ja auch. Und das ist quasi auch der Vorläufer von Raw. Man hatte da gerade verschiedene Formate über die Jahre probiert. Also man hatte gerade so die geprägt hatten es natürlich ein Gorilla Monsoon und Bobby Heenan, die quasi als Hosts der Show und als Kommentatoren dann immer durch die Show geführt haben. Es gab Ausnahmen, dann mal, dass auch mal andere Kommentatoren da waren, aber so in der Regel waren es die beiden auch wirklich über lange, lange Zeit, bis man dann auch da nochmal am Format so ein bisschen gedreht hat. Ich kann mich erinnern, dass es ganz gegen Ende tatsächlich so eine Art, wie kann man das sagen, so ein eher so wie heute, wie die Panels so ein bisschen aufgebaut war, mit mehreren Leuten, die zwischen den Matches auch nochmal geredet haben. Ich kann mich da an einen auch an Randy Savage natürlich erinnern, der da war, aber auch Wrestler aus der Zeit, wie jetzt ein Slick, Mr. Perfect, ich glaube Jerry Lawler damals auch zeitweise schon dabei, aber auch so jemand wie ein Jim Duggan, der da einen seltsamen Auftritt hatte. So, das war dann so das Ende des Primetime Wrestling. Und da hatte man dann aber auch schon die Idee, Primetime Wrestling abzusägen und dann auch wirklich neues Produkt auf die Beine zu stellen, was eben auch ein ganz neues Format sein sollte, moderner, frischer.
Genau, das war ganz, ganz wichtig. Man wollte hier etwas Neues machen. Primetime Wrestling war sowas althergebracht, das muss man einfach sagen. Die Show startete am 1. Januar 1985 damals mit Jesse Ventura und Jack Reynolds als Hosts. Jack Reynolds wurde hinterher abgelöst durch einen Gorilla Monsoon und dann ab April 1986 war es dann so, dass Bobby Heenan eben den Platz von Jesse Ventura eingenommen hat. Und dann haben wir eben dieses, wie du es gerade schon angesprochen hast, dieses kongeniale Duo aus Bobby Heenan und Gorilla Monsoon. Und wenn man die beiden in der Interaktion gesehen hat, das war super. Ich glaube, das ist auch für ganz viele ältere Fans hier wirklich die Zeit, wo sie dann gesagt haben, so das ist das, was ich irgendwie so geliebt habe und so. Aber es ist eben so, wie bei ganz vielen TV-Sendungen, so nach einiger Zeit wird das Produkt dann schal. Man hat es versucht, hier und da abzuändern. Shaggy, das hast du gerade auch schon richtig angesprochen. Aber die Quoten sind halt auch in den Keller gegangen. Und man wollte irgendwas Neues machen und deswegen brauchte man dann eben auch Ende 1992 hat man sich dann überlegt, Mensch, wir wollen was Neues machen. Und Shaggy hat gesagt, es war vor allem unberechenbar, aber David, vor allem war der Gedanke dahinter, dass WWF Monday Night Raw oder beziehungsweise die damals noch namenlose Show, die sollte vor allem live sein. Und was war denn so wichtig daran, dass eine Show live gewesen ist damals?
Live war erstmal was Besonderes. Man war gewohnt, dass die ganzen Sachen getaped waren im Vorhinein und entsprechend fühlte sich das auch eher an wie eine Serie. Man hat ja quasi, was soll man sagen, ein bisschen was von Nachrichtenkommentator gehabt, dass du halt Sachen kommentiert hast, die halt schon längst passiert sind, aber jetzt durch Live hattest du halt nicht nur die Situation, dass du auf aktuelles Geschehen oder Entwicklung mehr eingehen kannst, sondern du konntest auch diesen Aspekt für den Zuschauer mehr reinbringen, dass du was verpassen könntest. Und das ist auch für mich vor allen Dingen war es immer so ein Punkt der Unberechenbarkeit, die dazu kam.
Genau.
Das wurde gerade in den ersten War-Sendungen extrem ausgebaut und das war etwas, was du so nicht kanntest, weil eigentlich waren die ganzen Wrestling-Shows ja immer so vorgegeben. Du wusstest, was passiert, alles klar, Segment aufgezeichnet, danach kommt das Match, danach kommt wieder ein Segment aufgezeichnet. Alles passiert eigentlich nicht chronologisch, sondern irgendwie werden da halt verschiedene Clips eingespielt. Und jetzt auf einmal, nee, das ist live und da kann einiges passieren.
Da haben dann auch die Kommentatoren natürlich dann im späteren Verlauf gut mitspielen können, dass da auch manche Dinge passiert sind, die so nicht geplant gewesen wären. Manche Dinge waren auch geskriptet, wirkten aber dann auf den TV-Zuschauer eben so, als wären sie ja echt gewesen, als wären sie spontan gewesen, als wären sie einfach so passiert. Da kommen wir aber gleich noch ganz kurz drauf zu sprechen. Weil grundsätzlich ist hier natürlich der Aspekt dieses Unberechenbaren, dass etwas genau jetzt in diesem Moment passiert, wo ich vor dem Fernseher sitze. Das wirkte damals einfach modern. Wir kennen das heutzutage, da schaltest du den Fernseher, du schaltest einen Stream ein und guckst, keine Ahnung, New Japan oder schaust ein WWE-Event oder schaust ein Fußballspiel. Vollkommen normal, dass es live ist. Das war damals im TV überhaupt nicht so. Klar gab es auch Sportveranstaltungen, die live gesendet worden sind, aber Wrestling war bis dato ein vorab aufgenommenes Produkt, ein zusammengeschnittenes Produkt, was dann eben über den Äther ging. Und das war so eine ganz wichtige Geschichte. Und es war gar nicht so einfach, sowas auch umzusetzen, Shaggy, weil wenn man sich das so überlegt, ein Live-Produkt, da willst du ja auch eine besondere Location für haben. Und man hat da ja verschiedene Ideen durchgesponnen, ehe man dann in diesem berüchtigten Grand Ballroom im Manhattan Center gelandet ist. Da gab es ja verschiedene Varianten, von wo aus man hier ja aufzeichnen bzw. senden würde.
Fest war am Anfang so, dass man auf jeden Fall eine Halle haben wollte, wo man immer veranstaltet. Also man sollte, was später kam, sollte, dass man dann Raw aus verschiedenen Hallen hatte. Das war am Anfang gar nicht so der Plan, sondern man wollte eine eigene ja, Location finden, die man dafür nutzen kann. Natürlich hat man dann zuerst mal bei sich zu Hause gesucht, also in Stamford, Connecticut, da wo die WWE beheimatet oder damals WWF beheimatet ist, hat man geschaut, ob es da geeignete Hallen gibt. Klar, die Nähe zum Headquarter war da natürlich ganz, ganz sinnvoll. Letzten Endes hat man da aber nichts gefunden und wollte jetzt auch nicht extra eine Halle bauen. Wer weiß auch, wozu. Auch
das hat man tatsächlich überlegt.
Ne? Man hat überlegt, ja. Man hat aber tatsächlich überlegt, aber da auch waren die Kosten, die man da quasi kalkuliert hat, die wären ja auch immens gewesen. Klar kannst du in Stamford wahrscheinlich günstiger bauen als jetzt in New York, aber trotz allem wäre das auch ein Riesenaufwand gewesen für ein Produkt, wo man sich ja noch gar nicht sicher war.
Dann aber der Gedankengang war aber nicht nur die Halle, finde ich, sondern was die gemacht haben, fand ich super klug. Dass die halt gesagt haben, wenn du jetzt sagst, hier live aus Stamford, das klingt ein bisschen anders, als wenn du sagst, so live aus New York.
Ja, es ging eben auch darum, dass du was Großes darstellen wolltest. Ne? Das eben ist ungefähr hier, als wenn du sagst, weiß ich nicht, jetzt hier das Champions League-Finale aus Real, aus Madrid oder sonst irgendwas oder aus Buxtehude. Also irgendwo ist es dann auch niemand, kein Affront gegen Leute aus Buxtehude, aber man wollte dieses Weltmännische da eben auch präsentieren.
Und welche Stadt sollte größer sein oder ist größer als die größte und bekannteste und beliebste Stadt der Welt? Natürlich New York City. Also hat man sich letzten Endes dann auch für New York entschieden. Aber auch da hat man sich erstmal auf die Suche nach einer Halle gemacht. Ich meine, gerade New York beheimatet ja sehr, sehr viele mögliche Hallen, die in Frage gekommen wären. Und das war auch gar nicht so einfach. Da hat man ja einiges sich angeschaut. Letzten Endes ist man dann auf das Manhattan Center zugegangen. Und da auch im Manhattan Center selber gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Wir kennen den Hammerstein Ballroom zum Beispiel, der ja auch später für Wrestling sehr, sehr bekannt werden sollte. Aber auch da haben sie noch andere Hallen. Dann hat man sich final für den Grand Ballroom entschieden, der einfach insgesamt so für das, was man gesucht hat, auch am besten gepasst hat. Vieles war schon vor Ort. Vieles, wie zum Beispiel, was ja auch total wichtig ist, sind Garderoben, sowas brauchst du. Du brauchst aber auch, was da auch schon ein Vorteil war, dass sie schon ein fertiges Set zum Beispiel, man hatte schon einen Regieposten, einen Regieraum extra, der dafür ausgerichtet war. Also auch das hat letzten Endes Kosten gespart. Aber was man sich mit der Halle hat, man zusätzlich trotzdem sich noch ein paar Probleme dazu geholt, die Halle einfach mit sich gebracht hat. Stichwort Fahrstuhl zum Beispiel.
Zum Beispiel, das ist so eine der bekanntesten Geschichten, die es da irgendwo gibt. Du sagst, man hat Kosten gespart. Das war aber anscheinend gar nicht unbedingt so, sondern diese Halle an sich war schon schweineteuer. Die muss wohl richtig, richtig teuer gewesen sein. Allein dadurch, dass man da zum Beispiel ja auch gedacht hatte, wir ziehen da ja auch eigenes Publikum, vielleicht verdienen wir damit Geld, war nicht so. In diesen Grand Ballroom, da gehen nicht so viele Leute rein. Also mit aufgebautem Ring gehen da so ja 600 bis 800 Gäste rein und im Normalfall vielleicht so 1000, 1100, je nachdem wie viele.
Maximal, ja.
Ja, und das ist eben auch so ein bisschen eine spannende Entwicklung. Worauf ich hier noch ganz kurz eingehen möchte, ist auch dieser Entwicklungsprozess, auch in der Art und Weise, wie man das Produkt dann auch selbst positionieren wollte, weil auch da hat man ja so verschiedene Entwicklungen durchgemacht. Also es war ja nicht nur so, dass man gesagt hat, so, jetzt ist es der Grand Ballroom, jetzt knallen wir da die Logos an die Wand, jetzt haben wir diesen schönen Balkon, alles wird super aussehen, passt so, sondern man hat ja auch so verschiedene Showkonzepte gehabt. Also zu Beginn war es wohl so, dass es so ja, so ein bisschen dreckig, so erdig, so richtig, wie man sich so einen düsteren Catch, so ein bisschen Fight Club-mäßig wollte man das erst haben. Deswegen, Shaggy, du hast es gerade angesprochen, man wollte erst eine andere Halle nehmen, innerhalb dieses Manhattan Centers, die wohl, ich sag mal, vorsichtig ausgedrückt, ein bisschen runtergekommen gewesen ist. Also es hat unter anderem Bruce Pritchard bei Something to Wrestle erzählt. Und Vince McMahon hat gesagt, so, geil, den nehmen wir, sofort, ne? Was kostet das, um hier notwendige Infrastruktur zu schaffen? Ja, Vince, das dauert irgendwie ein Jahr oder so. Na ja, gut, dann, was habt ihr noch im Angebot, ne? Also, er hätte am liebsten das dann direkt genommen, aber dann hat er eben den Grand Ballroom gesehen und hat gesagt, ja gut, dann nehmen wir das. Und dann ist auch der Anspruch, ich stelle mir das wirklich wie so ein Brainstorming vor, dann sitzen die da zusammen und überlegen sich, wie können wir Raw möglichst anders aussehen lassen. Das war ja das Ziel. Das sollte nicht unbedingt ausschauen wie jede andere Wrestling-Show, die wir jetzt im Fernsehen haben. Nicht so wie diese Studio-Shows, die wir kennen. Und das war dann eben das Ersinnen. Es gab sogar mal die kurzzeitige Überlegung, wahrscheinlich auch mal so im Brainstorming, ob man einen Dresscode zum Beispiel vornehmen sollte und dass man da Tische hinstellt. Also wie so bei so einem Dinner und gleichzeitig schaut man dann eben Wrestling. David, das wäre auch was gewesen, oder?
Passt total gut zum Wrestling. Bei, wie heißt mal die Netflix-Serie?
Glow.
Glow, ja. Ja, da ist es ja ein bisschen so gewesen. Ja, man hat auf jeden Fall eine Sache gemacht, die ich da einfach mal Vince anrechnen muss. Man hat Mut bewiesen, man wollte was einfach Neues machen, einen neuen Spirit auch transportieren, muss man dazu sagen. Es ist halt die Zeit, wo halt die Wrestler alle so Comic-Charaktere haben und es richtete sich primär an Kinder. Was man ja auch in den Spots zwischendrin immer gesehen hat. Und man hat es dann halt so geschafft durch diesen Ballroom. Es war ein ganz anderer Look. Du hast halt, wenn du eingeschaltet hast, hast du direkt erkannt, okay, das ist WWE, das ist was anderes. Es fühlte sich halt zeitgleich auch an für dich wie eine Live-Show. Ja, es war eine Live-Show, aber eine Live-House-Show, also Live-Wrestling-Show, dass du halt mittendrin dabei bist. Auch mit der Ballroom hat ja auch noch den Balkon oben. Das hatte sowas Eigenes, was Hochwertigeres, und zeitgleich hat man ja auch dran gearbeitet. Ich fand zum Beispiel später diese großen War-Buchstaben verdammt gut. Das sah einfach anders aus. Nur in heutiger Zeit ist es natürlich ein bisschen komisch, wenn dann so ein Undertaker rauskommt, alles ist hell erleuchtet. Schwierig, aber andererseits, man war auch, also erstmal das New Yorker Publikum ist ja dafür bekannt, ein bisschen lauter zu sein. Das war schon sehr gut. Und man war auch sehr nah dran. Also wenn du durch den Entrance gegangen bist, das war halt eben nicht wie sonst ein bisschen Abstand, man muss die Arme richtig strecken, sondern die mussten eher die Arme einziehen, um halt nicht festgehalten zu werden von den Fans.
Ja.
Das war alles ein bisschen intensiver.
Ja, und ein bisschen intimer und natürlich auch, ich mochte es einfach, weil es so anders ausgesehen hat. Das muss man sich jetzt irgendwie, das fällt einem aus heutiger Sicht so ein bisschen schwierig, aber ich finde der Grand Ballroom, genauso wie der Hammerstein Ballroom, ich finde das total schöne Wrestlinghallen mit den Balkons. Ich finde, das hat eine ganz eigene Atmosphäre, die solche Theaterräume irgendwie mit sich bringen.
Es ist auch deutlich emotionaler. Ich finde, wenn du es jetzt beispielsweise dann vergleichst mit WCW, was dann in den Disney-Studios aufgezeichnet wurde, das war sehr viel steriler, sehr viel mehr Abstand. Und hier war das einfach so, irgendwie fühlte sich das nach was Besonderem an. Du warst mittendrin und es war halt trotzdem noch eine Location, die sich sehr hochwertig darstellte. Und das ist nochmal was anderes als so ein Studio, was gerade damals, wenn die Wrestling-Shows waren, das wirkte alles auch ein bisschen billiger.
Das stimmt. Also gerade die Disney-Studios, finde ich, sahen halt immer damals aus wie, also das sah für mich immer aus wie eine Kulisse irgendwo, aber mehr halt eben nicht. Und hier passte das dann wirklich sehr, sehr gut rein. Also das hat man dann auch relativ schnell gemacht. Man darf das auch nicht unterschätzen. Also dass das da wirklich eine relativ kurzfristige Entscheidung gewesen ist. Wir machen jetzt was anderes. Und dann hat man da relativ schnell darauf reagiert. Und wir haben es gerade angesprochen. Also die hier war eben die Möglichkeit da, dass du das Produktionsequipment mitverwenden konntest. Das heißt, du musstest das nicht ständig hin und her bringen. Trotzdem gingen aber natürlich mit einer statischen Show, die immer an diesem Ort stattfinden sollte. Ausgerechnet in New York, wo Hotels teuer sind, wo ständig Stau ist, wo Chaos auf den Straßen ist. Ist natürlich für eine tourende Promotion, wie es damals die WWF gewesen ist, die teilweise ja Shows an der Westküste, Shows an der Ostküste veranstaltet haben, eine extreme Herausforderung gewesen, rein was die Logistik angeht. Du musstest ja irgendwie schauen, dass du die entsprechenden Wrestler dann an den Tagen, wo du deine Shows hast, ich meine, Raw war auch nicht immer live, muss man sagen, man hat auch hier und da dann immer mal wieder getaped, aber man hat es dann schon so probiert, dass man ja die entsprechenden Tage sich so gebucht hat quasi, da ist eigentlich Shaggy hier unser Experte für, ne? Du kannst ja nicht einfach, also die werden ja dann auch nicht zum Manhattan Center gegangen sein und werden sie gesagt haben, so, jetzt für die nächsten 28 Jahre nehmen wir jetzt bitteschön jeweils den Montagabend. Das geht ja gar nicht, das geht ja auch von der eigenen Logistik her nicht, aber das wird auch das Manhattan Center nicht gemacht haben, weil die wahrscheinlich auch bestimmte Termine gehabt haben, wo montags einfach was anderes stattfinden wird, oder?
Naja, du kannst es schon über mehrere Monate festbuchen, eine Location, du musst halt dann deutlich mehr bezahlen. Und wenn du sagst, du willst ja jeden Montag rein, das geht schon. Montag ist jetzt nicht unbedingt so der Tag, an dem die meisten Theater immer ausgebucht sind. Montags ist tatsächlich auch weltweit der Tag mit den wenigsten Kulturveranstaltungen oder Veranstaltungen in solchen Räumen insgesamt. Konnte man
deswegen also hat Raw so gut funktioniert, weil es ja keine Kulturveranstaltung gab.
Nee, natürlich nicht. Aber ich meine, trotz allem, wenn das stimmt, und ich meine, es ist ja der eine Vorteil, der mit der Halle auch noch hinzukam, ist, dass ja auch schon fertige TV-Equipment schon vor Ort war, was man verwenden musste. Man hatte also, zumindest was das betrifft, viel weniger Umbau. Und es ist schon so gewesen, dass die WWE teilweise manchmal der einzige auch Veranstalter in diesem Ort war über mehrere Wochen und so konnte man teilweise die Sachen auch stehen lassen. Oft war es natürlich so, dass man auch damals getaped hat, ihr habt es richtig gesagt, dann hat man einfach schon zwei Sendungen hintereinander aufgenommen, was ja auch ein Vorteil ist und dann musst du dann halt erst zwei Wochen später wieder den Ring und so weiter aufbauen. Also das hat natürlich schon Vorteil, wenn du fest in einer Halle bist, kennst du die Locations, weißt auch, da geht der Aufbau auch schneller, wenn du eine Halle kennst, als ist leichter, als wenn du in eine fremde Halle kommst und da erstmal wirklich alles ausleuchten musst und so weiter. Also das hat viele Vorteile, am gleichen Ort zu bleiben.
Genau, gerade dieses Auf- und wieder Abbauen war ja da auch sehr schwierig. David, entschuldige, ich habe dich raunen hören im Hintergrund, du wolltest irgendwas sagen.
Ich wollte sagen, man ist auch dahingehend diesen mutigen Schritt gegangen, dass es halt logistisch ist, das ein Riesenunterschied gewesen zu vorher. Vorher hattest du halt die Nummer, du hast es ja richtig gesagt, WWF war damals am Touren ohne Ende. Und das ist dann halt schon etwas ganz anderes. Du musst viel komplexer planen. Du musst genau schauen, wann sind wir denn an der Ostküste, wann sind wir an der Westküste, welche Wrestler sind da und Co. Und der Aufwand, der dahinter steckt, den darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Dass man halt die Location hat, die fix ist, das hilft dabei. Aber ansonsten war das halt mehr Aufwand, den eigentlich keine Corporation in dem Maße betrieben hat.
Ja. Auf jeden Fall. Und da kommen wir so ein bisschen zu dieser Aufbauthematik, die Shaggy schon vor gefühlten, weiß nicht, 10 Minuten hier reingeworfen hat mit dem Aufzug. Es war ja unter anderem die Pointe an der Geschichte, dass dieser Grand Ballroom, der ist auf der 7. Etage vom Gebäude. Und die haben keinen Lastenaufzug. Und nur einen sehr großen Personenaufzug anscheinend, weil anscheinend ist der Grand Ballroom nicht für sowas gemacht gewesen. Und wer schon mal einen Ring auf- und abgebaut hat, der weiß, wie groß die Teile teilweise auch sind. Das sind ja große, massive Stahlteile. Und da war es dann wohl tatsächlich so, dass man bestimmte Bauteile vom Ring einzeln nur noch in diesen Aufzug reinbekommen hat. Entsprechend hat auch der Aufbau des Rings sehr viel länger gebraucht, als das eigentlich so der Plan gewesen ist. Sprich, Auf- und Abbau, Transport, Lagerung, das hat alles Zeit gekostet, das hat auch Geld gekostet und Energie natürlich auch von der Crew, das darf man hier auch nicht außen vor lassen. Und wo wir gerade noch beim anderen Equipment und beim Look gewesen sind, gerade was die TV-Show angeht, da muss man mal drauf achten, dass damals sind da deutlich weniger Kameras zum Einsatz gekommen, als das heute der Fall gewesen ist. David hat so schön den Entrance angesprochen. Man hat sehr oft gar nicht den Entrance gesehen, weil du viel weniger Kameraposten in der frühen Zeit von Raw gehabt hast, als du das dann im späteren Verlauf gehabt hast. Es gab wesentlich weniger Schnitte, es gab weniger Kameraperspektiven, es gab eine etwas andere Kameraperspektive auch dadurch, dass die Halle eben so ein gewisses Setup gehabt hat. Das waren alles Veränderungen, die man hier vornehmen musste und wo man so ein bisschen aus seiner typischen, ich sag's mal, Komfortzone des Wrestling-Produzierens raus musste und sich was anderes überlegen musste. Und deshalb sah Raw auch so anders aus. Also es hatte ein ganz anderes Flair, es hat einen ganz anderen Look gehabt. Und es hat dann wirklich auch ein bisschen gedauert, bis man das dann wirklich auch so zustande gebracht hat quasi.
Eine Sache würde ich nur gerne anmerken, die auch Raw komplett anders gemacht hat für mich als alle anderen Wrestling-Shows. Du hast ja die Anzahl der Kameras angesprochen. Es gab halt auch meistens draußen eine. Und das war ein Novum. Eigentlich hattest du, wenn du eine Wrestling-Show geschaut hast, war das so isoliert für sich. aber man ist halt vor die Halle gegangen. Ja. Man hat die Straße gesehen, man hat gesehen, ey, wir sind mitten hier im Zeitgeist, im Geschehen, mitten in der Stadt, wo es richtig heiß hergeht. Man hat Schlangen gesehen vor den Leuten oder halt Staus, parkende Taxis. Und dadurch hat man halt diesen Realaspekt eingebaut, den es bei keiner anderen Wrestling-Show gab.
Man wollte damals auch so ein bisschen das Flair von New York irgendwie so ein bisschen transportieren. Man wollte zeigen, wir sind hier in dieser Weltstadt, hier sind die Menschen, die freuen sich auf Raw, die stehen Schlange und hier pulsiert das Leben. Das war damals so das Ziel. Man wollte wirklich New York quasi mit Wrestling und eben dieser besonderen Halle auf live in die Wohnzimmer bringen. Es sollte anders sein und da spielte das eben auch mit rein. Und wir haben jetzt zwei Aspekte, die wir noch ansprechen müssen. Also zum einen, das zieht sich dann auch durch die gesamte Raw-Episode, also durch die ersten und auch durch die danach. Es gab ein eigenes Motto. Und ich finde dieses Motto eigentlich so witzig. Also das Motto von WWF Monday Night Raw hieß damals Uncut, Uncooked, Uncensored. Also ganz viele Uns hintereinander.
Das könnte auch ein Porno sein. Das ist ein super Motto.
Ja, also ich musste ein bisschen lachen. Shaggy, wie war es bei dir? Also ich hatte das nicht mehr im Kopf, dass da so dermaßen auf die Slogan-Pauke hier getrommelt worden ist. Und dann auch noch wirkt das ja so ein bisschen ungewollt. Auch durch die gesamte Übertragung wirkt das alles so künstlich, oder?
Ja, ich hatte das auch nicht mehr so präsent, dieses Motto. Aber so, als ich es dann gelesen habe, ist mir dann auch direkt wieder in den Sinn gekommen, ja, das hat Vince McMahon mit seiner unnachahmlichen Stimme mehrfach, glaube ich, gesagt. Das habe ich irgendwie noch so im Hinterkopf. Das ist schon man will ja damit auch noch mal sagen, hier kann das Unerwartete passieren, hier kann alles passieren. Es ist live. Das ist einfach alles möglich. Und seid bereit für das Unerwartbare. Und haben wir wieder das okay, im Deutschen jetzt. Aber trotz allem, finde ich, hat das schon irgendwie gepasst. Klar wirkt es ein bisschen komisch, aber es passt auch definitiv zu dem Motto. Ich würde gerne noch was zu den Kameras irgendwie sagen, weil ihr habt es ja schon so ein bisschen angesprochen. Man hat auch andere Angles, Kamera-Angles so ein bisschen benutzt, also Kamerawinkel-Einstellungen, so dass mir das damals gar nicht aufgefallen ist, dass man mit deutlich weniger Kameras auch gearbeitet hat. Im Gegenteil, es wirkte dadurch auch irgendwie so ein bisschen fresher, weil man auch nicht nur die Kamera draußen, auch Kameras, die anders den Ring gefilmt haben, als man das damals schon kannte. Und das war schon bemerkenswert. Und man hat die weniger Kameras viel besser eingesetzt. Und das hat man schon sehr, sehr gut gemacht.
Ich finde übrigens, das Motto ist marketingmäßig sehr klug, weil durch Begriffe wie Uncut und Uncensored hast halt das Gefühl, andere zensieren, wir machen es nicht, andere schneiden, wir machen es nicht. Und nicht nur hier kann halt vieles passieren, sondern hier kann es auch Tabubrüche vielleicht geben. Auch wenn es dann nicht passiert ist, aber die Wahrscheinlichkeit steigt dadurch bei der Erwartungshaltung.
Ja, das war der Sinn und Zweck an der ganzen Geschichte hier auch. Und damit einher geht ja dann auch so ein bisschen der Kommentar. Also man hat auch gemerkt, das ist nicht alles so 100% glatt gebügelt, wie das vorher der Fall gewesen ist. Wir haben hier auf der einen Seite den Macho Man Randy Savage, wir haben Vince McMahon, der wohnt ja da quasi in der Nähe, der konnte da direkt rüber und auch der Macho Man wohnte da in der Nähe. Also das war relativ einfach. Aber dann haben wir noch einen Rob Bartlett. Und Shaggy, wer war denn Rob Bartlett?
Ja, Rob Bartlett, den muss man auch nicht unbedingt kennen, würde ich mal behaupten. Der war ja nur wenige Wochen dann auch dabei. Aber das war gerade in New York ein bekannter Name. Der war Radiomoderator, vor allem dafür war er bekannt. Der war auch so ein mehr oder weniger guter Comedian und war da auch als DJ im Radio quasi aktiv. Daher kannte man den. Man kennt den vielleicht. Da gab es so eine Morning-Show dort im New Yorker Raum, die sehr, sehr beliebt war. I'm in the Morning, da war einer der wiederkehrenden Gäste, daher kannte man den so ein bisschen. Aber ich war kein großer Fan von seiner Arbeit, sagen wir es mal so. Der war kein wirklich großer Wrestling-Fan, das hat man auch direkt gemerkt. Der kannte sich mit Wrestling nicht so wirklich aus, aber
Yokozuma.
Das fand gerade ein Vince McMahon irgendwie als interessante Facette, so jemanden so einzubauen. Aber es hat oft nicht funktioniert, will ich mal behaupten.
Ich sag mal so, ein Rob Bartlett kann froh sein, dass es damals kein Twitter oder sonst irgendwas gegeben hat. Weil selbst damals wurde schon gesagt, dass er nicht besonders beliebt bei den Wrestling-Fans gewesen wäre, weil er eben, also er war tatsächlich dafür da, dass er eigentlich so ein Fan sein sollte. Also jemand, der es zum ersten Mal sieht, der dumme Fragen stellt, der so ein bisschen witzig ist, der erneut, dieses Motto werden wir heute häufiger aufbringen, dieses Unberechenbare mit reinbringt, der auch mal so ein bisschen unter die Gürtellinie geht, also bei Yokozuma, wie er so schön gesagt hat, sehr, sehr oft, also der hat ja eigentlich nur über den Arsch gesprochen, wenn man ehrlich ist, also nonstop und über Windeln und so. das war tatsächlich der Sinn hierhinter, ne? Und er hat auch mal so Wörter wie Arsch eben benutzt und ist damit so ein bisschen über die, ja, über die Regeln des Wrestling-TVs so ein bisschen hinausgeschossen. Das fand ich ganz spannend.
Viel schlimmer fand ich seine Mike Tyson-Interpretation, die ungefähr gefühlte 15 Minuten lang ging. Der hat nicht mehr aufgehört in dieser Show. Hat irgendwann angefangen, wie Mike Tyson zu sprechen und das war so nervig, das war so anstrengend. Also
er hat auf jeden Fall keinen 2 Gags, hast du mehr.
Nee, warum hat er mich nicht gefragt damals? Ich wäre schon alt genug gewesen. Aber
ich fand den total schrecklich, ne? Also der war auch mega unsympathisch. Erstmal, dass er da Kaugummi kauen vor der Kamera steht, fand ich super. Und das Problem einfach, du hast halt gemerkt, das war, auch wenn er Fan darstellen sollte, er war halt kein Fan. Den juckte das so gar nicht. Er war auch nicht vorbereitet.
Das sagst du, nee, also angeblich, also das auch ist ein Podcast, da angeblich soll er tatsächlich eigentlich dieses Wrestling-Ding eigentlich sehr gemocht haben, ne? Als, weil es kein Superfan, der sich seit 20 Jahren damit beschäftigt, aber schon jemand, der gerne Wrestling geschaut hat. Also er war schon jemand, der da Bock drauf hatte und das war halt eben seine Art damals. Vielleicht ist es auch so ein Clash of Styles jetzt irgendwie nach 28 Jahren. Ob das jetzt heute alles noch so witzig ist, weiß ich nicht.
Aber Matchman war cool am Mikrofon.
Ich fand Matchman auch anstrengend. Ich fand diesen ganzen Kommentar, wir gehen gleich so ein bisschen die Show durch, aber ich fand den ganzen Kommentar anstrengend. Also ich hätte deutlich lieber Gorilla Monsoon und Bobby Heenan da sitzen gehabt, als den Macho Man, den ich von der Stimmfarbe her anstrengend finde, Vince McMahon, den ich vom Hype-Faktor her anstrengend finde und Rob Bartlett, der einfach in jedem Satz, da hat sich mir jedes Mal irgendwas aufgesträubt, aber nichts Gutes.
Ja, Bobby Heenan hatte anderes zu tun.
Das stimmt, da kommen wir gleich auch drauf zu sprechen.
Also Rob Bartlett ganz kurz, vielleicht kennen ihn einige, mittlerweile hat er es ja auch ein bisschen im Schauspielbereich geschafft. Der hat eine wiederkehrende Rolle bei Elementary, heißt die Serie so? Ja, diese Sherlock Holmes, diese andere Sherlock Holmes Serie quasi mit wie heißt sie? Die, kennt ihr nicht? Elementary.
Nein. Nein.
Ah, nee, red einfach weiter, Shaggy, das ist alles gut.
Naja, das ist auf jeden Fall eine andere Variante der Sherlock Holmes, ja, mit Lucy Liu, genau, als Dr. Joan Watson und Johnny Lee Miller, den ich übrigens sehr, sehr schätze als Schauspieler.
Ach, das? Stimmt. Ja,
da hat er eine wiederkehrende Rolle jetzt in der letzten Staffel gehabt. Zum Beispiel, ja, da könnte man ihn auch erkennen.
Ja, auf jeden Fall, das war dann so diese Art und Weise, wie man hier an das ganze Ding rangegangen ist. Und man wollte was Neues haben, man wollte was Unberechenbares haben. Und wenn es um die Wrestler geht, dann wollte man vor allem auch jede Woche irgendwie was anderes haben. Man wollte immer wieder darstellen, wie viele Wrestler man hat, wie viele unterschiedliche Typen man hat, was für tolle Gimmicks, was für Charaktere man irgendwie hat. Und das stellte auch die Promotion natürlich vor Herausforderungen, wie wir gerade schon gesagt haben. Ne? Wenn du in einer Woche, wir haben es gerade angesprochen, hast du Damien Demento und den Undertaker und ganz viele andere dann irgendwie und in der nächsten Woche wird es jemand anders zeigen. Ist eine Herausforderung, die du auch erstmal logistisch so auf die Reihe kriegen musst. Aber ich würde sagen, wir steigen hier einfach mal ein, oder? Wir können ja durchaus mal so ein bisschen durch die Show springen. Wrestlerisch, sage ich jetzt schon mal vorweg, passiert da nicht besonders viel. Aber wir sollten trotzdem mal die Show durchgehen, finde ich. Weil
wir sollten vielleicht vorher noch mal eine Sache sagen, die Raw, das haben wir jetzt gar nicht so angesprochen, für mich eigentlich mit das Wichtigste, was Raw von den anderen Shows auch so ein bisschen abgehoben hat, dass man hier wirklich nahezu in jedem Match weg ist von diesen, ja, man hat ja trotzdem Squash-Matches, wenn man so will, eigentlich auch fast nur, aber trotz allem waren das auch Wrestler, die eine Auftrittsmusik haben normalerweise, die man auch in den vorangegangenen, normalerweise in den Wrestling-Shows auch gegen andere Jobber eingesetzt hat. Quasi hier waren es Edeljobber, die sich für die ganz großen Leute-Namen eher hingelegt haben, aber trotz allem hatte man hier Star gegen Star und das war schon auch was Neues.
Ja. Das stimmt. Also Star ging es da in Anführungsstrichen. Ob jetzt die Executioners so große Stars gewesen sind, das
ja, anfangs nicht, aber es wurde halt immer mehr so.
Naja, also, Coco Beware, so hallo.
Diese standardmäßige, dass da Wrestler dabei waren, die du wirklich noch nie gesehen hattest und danach auch nie wieder sehen würdest, das war halt seltener der Fall. Es war halt wirklich ein bisschen mehr, dass auch große mal aufeinander trafen. Und es gab auch vor allen Dingen bei War ab und an halt auch mal ein wichtiges Match.
Ja, das stimmt. Also da muss man nur ein paar Wochen weitergehen. Da gab es zum Beispiel das Loser Leaves Town Match zwischen Ric Flair und Mr. Perfect, was wir auch schon im Match of the Week besprochen haben, was ein richtig, richtig geiles TV-Match einfach ist. Also da ist Emotion drin, das ist wrestlerisch richtig gut und da sind auch die großen Charaktere eben mit dabei. Und das gab es dann eben auch immer wieder. Ne? Und David hat ja auch Martin Jannetty angesprochen, gegen Shawn Michaels zum Beispiel haben wir dann auch vor.
Der das mit One to Three Kid eigentlich, gegen Razor Ramon, war das auch da in der Halle?
Das war auch bei War, ja.
Ja, ja. Also ja,
besondere Momente einfach.
Genau, das war dann eben auch hier der Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte. Lass mal hier so ein bisschen in die Show reingehen. Außer ihr wollt noch irgendwas zum Drumherum sagen. Shaggy, willst du noch was zum Drumherum sagen?
Alles gesagt, lass mal die Show anschauen.
Genau, David, möchtest du noch was zum Drumherum sagen?
Nein, ich habe die Show extra angeguckt, also komm. Okay.
Aber als Mike Tyson werde ich jetzt nur noch sprechen.
Na, bitte nicht. Das ist mit das Unlustigste, was ich seit langem gehört habe. Das ist vielleicht auch mal ganz wichtig, dass die Show ist auch keine dreistündige Show wie heutzutage oder eine zweistündige Show, wie wir es über lange Zeit gehabt haben, sondern es ist nur eine Stunde. Also, wenn sich das auf dem Network anschaut, die Show geht, glaube ich, knapp 45 Minuten mit rausgeschnittener Werbung. Und ja, wie gesagt, wir sehen dann eben auch hier erstmal das Intro natürlich. Und das gehört ja auch so ein bisschen dazu. Das wirkt auch anders, als es damals üblich gewesen ist, oder, David?
Ja, super. Allein schon mit dem Schlagzeugbeat, das war halt direkt ein bisschen, sozusagen, ein bisschen mehr Energie dabei, ein bisschen mehr Action, weniger so fanfarenmäßig, wie es halt oft sonst der Fall war, sondern da war halt direkt so, oh, okay, was ist los? Das ist aggressiver und wichtiger als die Musik, die ich übrigens so gut fand, dass mein Fuß die ganze Zeit mitgewippt ist, als ich das geschaut hatte, fand ich dann halt auch, als man dann reinkam und dann hörst du halt Vince mit diesem, ah, welcome to Monday Night War und holy shit, wie die Crowd abging. Und das kanntest du halt als Wrestling-Fan eigentlich so nicht. Und das, in diesem Moment, du hast halt bei den Kameraengeln noch gesehen, wie der Anheizer gemacht hat, von wegen, ey, Leute, lauter, lauter. Das sah schon beeindruckend aus. Du hast halt das Gefühl gehabt, okay, was ist denn da für eine Stimmung? Das fühlte sich ganz anders an als normale Wrestling-Shows, wo die da sitzen, ein paar winken mal und so. Da war richtig so, ey, Party!
Ja. Ja, Leute waren da, um Spaß zu haben. Ne? Und dazu passend ja auch, dass es innen drin so voll gewesen ist und so laut gewesen ist, gab es ja auch schon vorher die ersten Szenen mit Sean Mooney und einem Bobby Heen, der hier nicht in die Halle kommt. Und auch das war so eine Geschichte, die hat sich ja durch die gesamte Raw-Episode gezogen. Shaggy, wie hat dir das gefallen, dass man quasi hier diese Geschichte mit einem Bobby Heen, der eben versucht, in die Halle zu kommen, sich dann immer wieder verkleidet als der jüdische Onkel von Rob Bartlett, als Frau irgendwo, als Tante, Oma, Mutter von Rob Bartlett und immer wieder versucht reinzukommen und immer wieder abgewiesen wird. Wie hat dir das gefallen, dass man das hier so als wiederkehrendes Element mit reingebracht hat?
Man hat dadurch so einen roten Faden. Ich muss erstmal persönlich sagen, ich habe Bobby Heen jedes Mal sofort erkannt, im Gegensatz zu Sean Mooney, der mich immer direkt erkannt hat. So gut war die Verkleidung dann letzten Endes doch nicht. Aber darum ging es ja nicht. Also es ging nochmal, um wirklich auch zu zeigen, hier passiert auch draußen was, um das auch nochmal zu zeigen und nochmal so einen roten Faden zu haben, wirklich, der sich durch die Show zieht, wo man immer darauf zurückgreifen kann und auch Bobby Heen, den ja auch viele Fans einfach lieben für seine Art und Weise, da auch nochmal einbauen konnte. Also ich finde, das hat man sehr, sehr gut gemacht.
Ja, vor allem baust halt den Aspekt ein, von wegen, das ist etwas, wo du dabei sein musst. Du hast halt wirklich Bobby Heen, der will um Gottes Willen unbedingt dabei sein, das ist was ganz Großes, dann siehst du anschließend die Halle, wo halt die Leute ausrasten, wo du auch das Gefühl hast, von wegen, ey, da muss man eigentlich dabei sein, wenn du vor dem Fernseher sitzt. Anschließend dann als Tante oder als Onkel, beim Onkel auch, dann ist die Schlange da, wo halt gesagt wird, ja, das sind die, die jetzt schon anstehen für Tickets für nächste Woche. Das baut halt schon einen gewissen Hype auf, wo du halt das Gefühl hast, oh, darfst das nicht verpassen, das ist was Wichtiges.
Und das war eben einfach auch ein bisschen witzig. Ne? Alle haben irgendwie einen Bobby Heen gehasst, das muss man ja sagen. Es gab ja dann auch die Weasel-Weasel-Chants draußen. Das hat man ja nicht, das war ja nicht live, ne? Das hat man ja vorher aufgenommen. Generell ist das ja immer so eine Sache gewesen. Man hat ja hier auch immer wieder gepretapte Segmente mal mit reingeschnitten und so. Das war schon nicht alles live, aber zumindest das In-Ring-Geschehen und das Drumherum war live. Also, ich fand das auch nett. Also ich bin jetzt da nicht aus der Hose gesprungen, aber ich fand das schon witzig und Bobby Heen und Sean Mooney haben da echt einen guten Job gemacht. Und es hat eben genau das gezeigt, was David gerade gesagt hat. Man wollte damit darstellen, zum einen, dass man auch nicht nur dieses Geschehen im Ring, in der Halle hat, sondern eben auch, dass da draußen auch noch ein Leben tobt. Und man ist eben dabei, man ist Teil dieser Großstadt, dieser Metropole. Aber damit kommen wir doch zum ersten Match. Und Shaggy hat gerade gesagt, hier Coco Beware gegen Yokozuna war das erste Match in der Raw-Geschichte, Shaggy.
Tja, krass. Und noch eine doppelte Premiere, weil wenn man alle drei Beteiligten, Mr. Fuji inkludiert, sieht, dann ist die Premiere, dass wir drei quasi ähnliche Klamotten gerade auch anhaben.
In der Ausnahme. Wie, du hast Klamotten an?
Ja, klar. Also nur ein Bademantel wie Mr. Fuji, aber David im Yokozuna-Outfit steht ja richtig gut.
Nee. Ich podcast immer nackt.
Ja, und nur mit dem Yokozuna-Outfit drüber. Das ist ja auch fast nackt, kann man ja so sagen. Und Olaf hat natürlich einen Jogginganzug, der so aussieht wie die alten ja, High-Energy-Sachen von Coco Beware.
Genau, ich zieh mir die auch mal so bis unter die Brust. Aber das Match an sich war halt ein Squash. Ne?
Also Coco Beware, der erste Wrestler, der bei Raw zum Ring gekommen ist. Das darf man nicht vergessen.
Ich bin da sehr schöne Musik. Ich mochte seine Eintrittsmusik.
Das war die High-Energy-Musik, oder?
Ja.
Mit der er zum Ring gekommen ist.
Genau, das war dann später auch die Musik, die Owen Hart dann lange Zeit getragen hat. Darf man auch nicht vergessen.
Aber ist auch so lustig, wie wir uns drüber machen. Es ist halt trotzdem so, Coco Beware kommt raus Und der mag zwar nicht der größte Wrestler gewesen sein, aber erstens war er beliebt und zweitens auch bekannt. Und dann kommt anschließend Yokozuna, der halt direkt Main-Eventer ist und das im ersten Match.
Genau, ja, Yokozuna war damals noch nicht Main-Eventer, muss man sagen. Yokozuna war damals auf dem Weg dahin. Der war ja wirklich auf dem Weg, der hat ja diesen riesigen Push dann in der Folge bekommen. Und ich glaube, das war auch der Grund, weshalb man ihn hier sofort präsentiert hat. Du hast dieses Monster-Yokozuna und du nimmst einen beliebten, aber doch sehr kleinen und agilen Gegner wie einen Coco Beware. Und dadurch sah natürlich ein Yokozuna noch mal viel beeindruckender und viel imposanter aus. Und das ist was, was den Leuten im Gedächtnis bleibt, wenn du so einen Typen hast. Ja? Und es war ein Squash. Machen wir uns nichts vor. Es gab dann am Ende einen Banzai-Drop und Coco verliert hier. Weil wir sind ja hier auf dem Weg Richtung Royal Rumble 1993 gewesen, den Yokozuna dann ja auch gewinnen sollte. Und am Ende, ich muss immer wieder an diesen blöden Kickout denken. Shaggy, kannst du dich noch daran erinnern, wenn Macho Man, Randy Savage und Yokozuna, die letzten beiden, Macho Man zeigt den Elbow und dann versucht er ihn zu pinnen und Yokozuna kickt ihn übers oberste Seil?
Ja, viel schlimmer finde ich, dass ein Macho Man halt versucht hat, ihn zu pinnen beim Royal Rumble. Das ist, war schon dumm. Wer sich das halt einfallen lassen, ich weiß ja auch nicht. Dass er ihn dann so rausgeschmissen hat beim Pin, fand ich super. Das fand ich cool. Aber so, warum sollte ein Macho Man versuchen zu covern? Blöd. Aber das ist ein anderes Thema.
Naja, was wir halt auch dann nachgesehen haben, Werbung natürlich für den Rumble. Und was mich jetzt aus heutiger Sicht ein bisschen gestört hat, war die Tatsache, dass man zu Beginn der Show zeigt man, dass Bobby Heenan nicht in die Halle kommt. Und dann zeigt man aber eine aufgenommene Promo von Bobby Heenan, der hier eben die Ankunft des Narcissus, Lex Luger, damals ankündigt und Mr. Perfect so ein bisschen runterzieht. David, war das nicht, also jetzt aus heutiger Sicht würden wir Wrestling-Fans doch da apeshit gehen und sagen, hier, Logikfehler und überhaupt.
Ja, du torpedierst dadurch einfach diesen Live-Faktor. Ich fand's auch nicht gut. Die Promo war halt so Standard-Wrestling-Promo, war auch okay, aber es passt halt einfach in der Sendung für mich nicht rein. Musste ich auch nicht haben. Ja, wir wären heutzutage, wären wir richtig abgegangen.
Deswegen, also.
Aber eine andere Frage kurz. Als dann das vorbei war und es dann wieder reinging, du hattest ja da kurz, ja, ich würde sagen, so ein Wing-Girl gesehen, was rausgegangen
ist. Ja.
Was war das denn? War das damals, ja, ich weiß nicht, ich habe das noch nie gesehen bei WWE. Gab es das früher so, dass halt zwischen dem Match das irgendwie so ein Mädel rumgelaufen ist? Oder?
Das waren die Raw Girls.
Das waren die Raw Girls. Die gab es am Anfang bei Raw, gab es die immer. Und die, ich glaube, diese Dame war auch ein paar Mal schon auch dabei am Anfang. Ja, das war auch eine Idee, die, glaube ich, auf Vince McMahon zurückging. Der fand das geil, da Damen einzusetzen. Es gab die normalerweise die Round Girls, hier gab es die War Girls. Also das hat schon gepasst, aber hat man dann irgendwann auch wieder aufgehört, so einzusetzen. Bis Raw Underground.
Ja, genau. Da hat man es dann wieder reingeholt, genau. Nee, man wollte da so ein bisschen, das war ja so ein bisschen wie beim Boxen. Beim Boxen hat man die Nummern-Girls, hier hast du dann eben die Mädels gehabt, die dann da die Schilder hochgehalten haben. Da stand ja auch nichts drauf, da standen ja irgendwelche Sprüche drauf, irgendwie so, ne? So ein bisschen witzig. Aber man wollte es eben auch haben. Ne? Das ist uncensored, uncut, uncooked. Und da braucht man dann auch ein paar hübsche Damen für. So war das damals. Man brauchte natürlich auch Tag Team Wrestling, Shaggy.
Ja, man brauchte Tag Team Wrestling und das Tag Team, was man ja auch wieder unter Vertrag hatte, waren dann die Steiner Brothers, die man ja auch einsetzen wollte. Die kamen zum Ring und die Executioners standen schon im Ring und Olaf hat mich gestern gefragt, weißt du eigentlich, wer die Executioners sind? Und ich habe es gewusst, ohne nachzuschauen übrigens, lieber David. Hättest du das auch gewusst?
Bestimmt nicht.
Ich wusste es wirklich, Olaf, oder?
Ja, du wusstest es wirklich, ja.
Dwayne Gill und Barry Hardy, weil ich ja wirklich, ich mochte Dwayne Gill und Barry Hardy damals, die wurden oft auch im Team eingesetzt, das waren so zwei der bekanntesten Edeljobber damals und damit man sie aber jetzt hier nicht als Dwayne Gill oder Barry Hardy gesehen hat, sind sie wirklich als Executioners aufgelehnt, um dadurch nochmal wertiger zu wirken.
Ist dir mal aufgefallen, dass du bei eigentlich jedem Wrestler, der so untergegangen ist oder Jobber oder sowas, dass du immer sagst, so, ich mochte die eigentlich.
Mochte ich ja auch. Also gerade Dwayne Gill
und Barry Hardy. Du mochtest alle Wrestler.
Nee, Dwayne Gill und Barry Hardy waren im WWE-Programm meine Lieblings-Edeljobber. Was brauche ich, einen Iron Mike Sharp oder einen Brooklyn Brawler oder einen Barry Horowitz, wenn man Dwayne Gill und Barry Hardy hat?
Ich habe mit Dwayne Gill habe ich immer Joe Williams im Ohr. Weil Joe Williams hat auf irgendeiner Kaufkassette hat er als Dwayne Gill, ich glaube, das war bei der Battle Royale oder so, ist im Ring gestanden, hat er gesagt, Gill, das bedeutet Kiemen. Verzieh dich, Mr. Fish, geh zurück zu deinen Artgenossen oder sonst irgendwas, hat er damals gesagt. Okay. Aus irgendwelchen Gründen hat sich das bei mir in meinen Kopf gebrannt. Und ich weiß nicht genau, warum.
Ich weiß keiner.
Nee, auch das hier ist aber ein Squash. Also das ist ja wirklich so, da die Executioners sehen hier gar kein Land. Irgendwo am Ende gibt's den Top-Rope-Bulldog von einem Rick Steiner und das Ding ist dann hier eben gelaufen. Da ging es einfach nur darum, Shaggy, du hast gerade gesagt, der WWF hatte sie wieder unter Vertrag. Sie hatte sie zum ersten Mal unter Vertrag, muss man hier sagen. Und da ging es einfach nur darum, dass du die eben präsentieren wolltest, weil die Steiners waren damals auch eine große Nummer.
Und auch Doinks the Clown.
Genau, das ist auch ganz wichtig, weil den sehen wir auch sehr, sehr oft. Da hat man schon gesehen, dass der da im Publikum so ein bisschen durch die Gegend rennt und dort eben Schabernack treibt.
Boah, wie nervig das Publikum da war, ne? Habt ihr die Deppen gesehen, die ihm da die ganze Zeit hinterhergelaufen sind, die ihm auf den Kopf geschlagen haben? Furchtbar.
Der war ja auch damals sehr unbeliebt. Wie gesagt, der hat schon seinen Arm hier in der Schlinge gehabt. Und das war ja aus der Auseinandersetzung mit Crush. Das sehen wir ja später auch nochmal.
Also deutlich. Ja, aber nochmal zu den Executionern ganz kurz. Gerade die beiden. Ja, man hat schon gezielt ausgesucht, weil die beiden ja auch wirklich gute Aktionen verkaufen können. Die haben ein paar Sublessen eingesteckt, die nicht viele Leute so nehmen würden.
Die haben auch, damals da muss ich auch mal sagen, ja, also ich weiß nicht, welcher von den beiden das gewesen ist, der aber diesen einen Whip-In genommen hat, wo er fast hingefallen wäre beim Laufen. Also da habe ich auch gedacht, dass Rick Steiner dem jetzt gleich ein paar ordentlich auf die Nase gibt. So richtig.
Klar, hat er ja auch.
Ja. machen wir weiter. Es geht natürlich dann erstmal diese Geschichte mit Bobby Heen. Vor der Halle geht eben weiter, wo er sich da als Frau verkleidet. Bobby Heen da auch nie zu schade, sich da selber so ein bisschen lächerlich zu machen. Und dann haben wir hier einen Razor Ramon im Ring, der von Vince McMahon persönlich interviewt wird. Und Razor Ramon hat ja noch in der Vorwoche hat er ja noch hier einen Owen Hart attackiert und den zusammengeschlagen backstage. Deswegen konnte beispielsweise auch einen Coco Beware nicht auf die Hilfe von seinem Tag-Team-Partner zurückgreifen. Deswegen ist er auch allein zum Ring gekommen. Und ja, David, ein Razor Ramon damals war ja auf dem Weg Richtung, ja, zumindest kurzzeitig zum Main-Event, weil er sollte ja beim Rumble auf Bret Hart treffen um die Championship.
Genau, und die Promo war halt auch sehr gut. Er hat seinen Kolumbianer-Gimmick komplett durchgezogen, wie man es halt
Kubaner, kannte. Kubaner, nicht Kolumbianer.
Kubaner, Entschuldigung. Da kann ich mich sogar noch an diese Fotostory erinnern im Magazin damals. Das war sehr beeindruckend. Die Promo war gut. Ich glaube nur, dass das Publikum in der Halle das nicht gehört hat, weil das Mikrofon war falsch geregelt. Aber es ging halt darum, den Royal Rumble zu hypen und sein Titelmatch gegen Bret Hart. Und er hat halt betont, dass Bret Hart hat 8,5 Jahre gebraucht, um den Titel endlich zu holen. Und jetzt ist er da, Razor, nach 8,5 Monaten und hat jetzt sein Titelmatch und holt sich den Titel. War eine gute Heel-Promo und das passte. Ich glaube, das Wichtigste dabei war eigentlich der Schluss, dass er halt kackensdreist trotzdem noch Vince McMahon den Zahnstocher ins Gesicht wirft.
Ja, auch generell so ein bisschen auf Krawall gebürstet gewesen ist, ne? Also auch als dann Vince McMahon ihm das Mikro irgendwie da wegnehmen wollte, wo auch gesagt hat, ja mal, ich beende hier das Interview, wenn ich möchte, ne? Also das wirkt da eben dann auch so ein bisschen, ja, anders einfach, so ein bisschen spontaner und dadurch eben dann auch ein bisschen natürlicher.
Erwähnenswert da vielleicht, ich meine, wir haben es oft gesagt, aber es ist vielleicht nochmal ganz wichtig für die, die es nicht wissen, Vince McMahon trat damals auch nur als Kommentator auf. Man wusste nicht wirklich, dass er auch quasi der Chef des Ganzen ist. Der war damals ein einfacher, in Anführungsstrichen, Kommentator.
Er hat doch immer so extra überrascht geguckt, immer so überfordert, so, Hilfe.
Genau. Das stimmt. Aber man wusste es eben damals. Also ich wusste nicht, dass Vince McMahon da quasi der Besitzer von dem ganzen Laden ist. Ich habe gedacht, Jack Tunney wäre das. Naja.
Genau. Das haben wir alle gedacht.
Ja. es gab danach gab's ein Match um die Intercontinental Championship und da muss ich eigentlich schon wieder den Shaggy fragen, weil ich weiß, dass der so ein Fable für krude Gimmicks hat. Und ich rede hier nicht von Shawn Michaels, sondern ich spreche hier natürlich von Max Moon, Shaggy.
Ja, der mit seinem Kolumbianer-Gimmick, meinst du den? Nein, das ist vielleicht jemand anders. Max Moon, der Mann aus der Zukunft oder Robert Wrestler oder Robert Man, wie ihn
genau. Bartlett
genannt hat, glaube ich. Es sollte so ein bisschen Anlehnung, ein bisschen an die mexikanischen Gimmicks, aber ein bisschen auch in die Moderne sein. Wirklich so der Mann, Max Moon, klar, der Mann, der im Weltall auch war. Und ursprünglich war das Gimmick ja auch kreiert worden für Conan, den man unter Vertrag genommen hatte. Der ist aber nur ganz, ganz wenige Male, glaube ich, tatsächlich als Max Moon aufgetreten. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass es sogar fast keine Aufzeichnung gibt. Hier in dem Fall relativ schnell ist dann Paul Diamond. Paul Diamond, den man ja auch als Kato vom Orient Express kannte, unter die Maske des Max Moon gesteckt worden. Der ist dann eine Zeit mit aufgetreten. Der hat ja auch in seinen Handgelenken so Waffen, an dem einen konnte er Feuer.
Das hat er hier übrigens immer schon nicht mehr gehabt, muss man dazu sagen. Der war schon weg.
Das hat er ja.
Das hat er hier.
Hat er gehabt?
Aber
Einmal in die Luft und einmal auf dem Boden, Vorsicht.
Genau, einmal hat es nicht gezündet.
Ja, da hat er es nach vorne gehalten, okay, und ist auf den Boden gegangen. Ich habe schon gedacht, okay, hoffentlich hat er niemanden verletzt, aber danach kam noch die Luftschlange aus der anderen Hand. Also scheinbar, den er angezündet hat, der war dann auch nicht mehr am Ring. Also das hat nicht richtig gezündet, tatsächlich beim zweiten Mal. Aber er hat es gehabt, also er hat es genutzt und der kam zum Ring und Shawn Michaels, damals auch nicht in der besten Shape, der hat ja damals noch seine Babyspeck-Shape so ein bisschen auch irgendwie gehabt und hat auch den anderen Finisher am Ende benutzt, den er damals noch hatte, diesen Side-Suplex. Damals aber Intercontinental Champion und schon auch ein wichtiger Wrestler. Aber hier, das Match bestand auch zum größten Teil aus Headlocks irgendwie und aus der Mike Tyson-Variante eines Warp Bartlett.
Ja, aber es war zumindest aus damaliger Sicht in Anführungszeichen ein schnelles Match.
Und ein langes Match auch. Also es war 10 Minuten lang.
Ja, es fühlte sich halt nach einem würdigen Titelmatch irgendwo an, auch wenn Max Moon nicht das Standing hatte und er selber auch nie gezündet hat.
Ja.
Aber ansonsten war es ja auch okay. Du hast halt eigentlich versucht, auf der Card, meiner Meinung nach, so ein bisschen dein Produkt in seinen Facetten darzustellen. Du hast halt anfangs diesen mega Big Man, das Monster schlechthin, dann hast du halt Tag Team Wrestling und dann hast du halt eher ein technisches Wrestling, beziehungsweise halt High Flying, würde ich das damals sagen. Das war halt schon cool. Also beim Angucken fand ich das jetzt nicht so verkehrt. Aus damaliger Sicht auf jeden Fall spektakulär.
Ja, also dieses Match hat auf jeden Fall vom Zuschauen bedeutend mehr Spaß gemacht als beim Zuhören, weil Rob Bartlett Mike Tyson imitieren muss. Also hört es euch einfach mal selber an. Wir machen uns hier so ein bisschen drüber lustig. Es ist wirklich grauenvoll. Und ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass ich euch das empfohlen habe. Auf jeden Fall auch hier, was Shaggy gesagt hat, ne? Der Superkick ist eben nicht der Finisher hier, nicht mehr, sondern er war es hier ja auch nicht, sondern es war tatsächlich dieser Side-Suplex hier, den Shawn Michaels gezeigt hat, der eigentlich auch überhaupt gar nicht zu ihm gepasst hat. Aber es war damals wirklich auch diese Zeit, wo Shawn Michaels nicht genau ja so einen Plan gehabt hat, in welche Richtung er mit seinen Finishing-Moves gehen soll. Ich weiß, er hat zwischenzeitlich auch mal den Pile-Driver gehabt und dann irgendwann war es einfach nur der Superkick. Zeit Suplex, finde ich, passt auch gar nicht zu ihm. Also so eine Aktion, wo er jemanden hochheben muss, gerade als kleinerer Mann in so einem Land der Riesen, wie es ja WWF damals gewesen ist, passte dann eben nicht. Und Shawn Michaels steckt ja hier mittendrin in der Fehde mit Marty Jannetty. Das darf man auch nicht vergessen. Marty Jannetty, der vor kurzem wieder zurückgekommen ist und Shawn Michaels attackiert hat. Die Sache mit Sensational Sherry natürlich, die auch dann angekündigt wird, dass sie hier eben dann auch bei diesem Match beim Rumble mit am Ring stehen wird, aber es nicht so ganz klar ist, auf wessen Seite sie dann stehen wird. Und David, hier gab's dann den Royal Rumble Report, so eine Art, ja, Showcenter irgendwie, eine Show in der Show so ein bisschen, wo dann noch mal die Rumble-Teilnehmer vorgestellt worden sind und die Matches. Fehlt dir sowas so ein bisschen? Weil ich muss sagen, mir gefällt sowas total gut. Ich liebe ja auch immer diese Ansagen vor den frühen Rumbles, wo dann alle Teilnehmer noch mal vorgestellt werden.
Ich fand das super. Ich dachte gerade echt die ganze Zeit, ich bin der Einzige, der das toll findet. Ich fand das super, vor allen Dingen, so Banane es klingt, ich meine, der Event ist 28 Jahre alt. Ich hatte danach Bock, den Rumble zu gucken. Weil erstmal vom Set her war das halt aufgebaut, wie damals diese News-Sendung, wenn halt irgendwie was ganz Wichtiges zu sagen war, ganz schnell Einblendung. Und man hat das halt sehr cool gemacht. Du hast den Rumble gehypt, indem du halt auch nochmal aufgegriffen hattest, dass halt Marty Jannetty gegen Shawn Michaels kämpft. Aber dann halt beim Rumble selber bist du quasi die Teilnehmer durchgegangen. Und nicht nur so, dass du halt gesagt hast, hier Bild, Bild, Bild oder hier eine Sammelgrafik, sondern wirklich jeden einzeln. Und immer wieder hat halt jemand von denen auch eine Promo, eine kurze, die Standard-Wrestling-Promos, wo meistens einfach irgendwas gesagt wurde, was gar keinen Wert hatte, aber egal. Und vor allen Dingen, es wurde halt nochmal Bezug genommen, wer das ist. Ric Flair, ja, der Vorjahressieger und Co. Da hatte ich schon Bock drauf und vor allen Dingen fühlte sich das dann verdammt groß an, wenn du gesehen hast, oh, guck mal, all die Stars haben wir auch noch und der Star auch noch. Es fühlte sich super an. Ich fand das klasse.
Shaggy.
Ich mochte das auch sehr und das gab's ja immer mal wieder und es hat ja bis vor kurzem AEW auch noch gemacht, nicht bei Dynamite, aber die hatten ja ihre Ranking-Shows noch bei YouTube, die ja auch so ähnlich aufgebaut war. Ich finde das cool, ich vermisse das so ein bisschen. Ich glaube, da muss ich David auf jeden Fall zustimmen. Schade, dass es das so nicht mehr gibt. Das hatte irgendwie immer noch so einen besonderen Farbtupfer. Was wir übrigens noch nicht angesprochen haben, ist wahrscheinlich der legendärste Babyface-Turn in der Geschichte des Wrestlings, denn der erinnert mich nicht an Kamalas Face-Run.
Das war furchtbar. Da habe ich mich ein bisschen geschämt, als ich da vorm Fernseher gesessen habe, muss ich sagen.
Das war unangenehm. Das Publikum hat sich zumindest gefreut, als er seinen Bauch geklopft hat und dann so, ey, hat er, glaube ich, den ersten Pop seines Lebens bekommen.
Ja. Wahrscheinlich ist das so.
Ah ja, also auf jeden Fall, wo er dann sich gegen, gegen Harvey Whippleman und Kim Chi hier gestellt hat und Slick ihm da unterstützt hat und so. Also ja.
Und jetzt die nächste Frage, wer steht in der Maske von Kim Chi? Wer weiß das?
Brooklyn Brawler.
Der Brooklyn Brawler, genau.
Der war überall dabei.
Das ist sogar richtig, ja. Der war überall dabei. Ja, und dann gab es auch schon den nominellen Main Event hier von der ersten Ausgabe von WWF Monday Night Raw. Und da trat niemand Geringeres als der Undertaker, begleitet von Paul Bearer, auf. Und sein Gegner war natürlich niemand Geringeres als Damien Demento. Und ich weiß, Shaggy scharrt jetzt schon mit den Hufen, weil es ist wahrscheinlich die einzige Chance, mal über Damien Demento zu reden.
Ja, ich wollte es schon immer mal nutzen, weil dieser Charakter wirklich eher so ein bisschen untergeht in all den ganzen Charakteren, die wir schon immer mal hier erwähnt haben. Damien Demento war auch ein Gimmick, ja, Anfang der 90er bei der WWE, bisschen mysteriös. Ja, war ein großer Kerl, mehr kann man nicht sagen.
Das ist mir auch aufgefallen. Er hat einen super Namen. Also ich finde, der Name war mit das Beste und das Outfit auch. Ich mochte eigentlich ihn total gerne damals. Bis das Match losging. Aber immer wenn der rauskam, erstmal so die Frisur, die Erscheinung, das Outfit, ich fand das halt, hatte halt ein bisschen was von so Conan-Film oder so. Der Name war halt cool. Eigentlich hättest du damit gefühlt viel mehr machen können, aber im Ring war der halt Grütze.
Ich war eben verwundert, wie groß der ist. Also der sah jetzt ja neben Undertaker nicht wirklich klein aus. Also schon krasser Typ, aber natürlich keine Chance hier gehabt gegen Undertaker. Und ich hatte auch das Gefühl gehabt, dass Damien Demento hier mehr als einmal irgendwie nicht in der richtigen Position gewesen ist. Also wenn er mal drauf achtet, sowohl der Clothesline sah komisch aus, davor, glaube ich, war es ein Double-X-Handle-Blow oder ein Shoulder-Block oder sonst irgendwas, sah auch komisch aus. Also ganz, ganz merkwürdig. Also auch kein schöner Squash. Also da sah auch der Undertaker, finde ich, nicht so dominant aus, wie er eigentlich aussehen sollte. Ja. Aber was ich zum Beispiel dann nicht mehr wusste, also der Undertaker gewinnt hier logischerweise, was ich nicht mehr wusste, dass hier wirklich das finale Segment von dieser Show ist, zum einen natürlich Bobby Heenan und Sean Mooney, wo dann Bobby Heenan endgültig in die Halle gelassen wird, als die Show dann vorbei ist. Aber, David, es ist Doink oder Dog, wie Rob Bartlett immer wieder gesagt hat, und Crush.
Ich mochte Doink total. Ich sag's nochmal, ich mochte Doink total und Doink war cool. Er hatte dann wirklich ein Interviewsegment mit Vince, wo es halt darum ging, ja, das ist natürlich das Schlimmste. Crush findet es nicht gut, dass Doink Kinder zum Weinen bringt mit seinen Witzen. Mein Shaggy kennt das, das ist Alltag bei ihm, aber Crush kam auf jeden Fall irgendwann raus und hat Doink dann um den Ring gejagt. Aber es ist halt nichts passiert. Das war halt das Endsegment, bis dann halt die Musik kam. Und ja, was soll man dazu sagen? Ich mochte Doink.
und Crush klang auch irgendwie sehr, sehr merkwürdig, weil er auch so mit so einem, was soll das, ist das ein hawaiianischer Akzent gewesen, womit er da gesprochen hat? Ich weiß nicht. Ja, wahrscheinlich. Ich habe ihn in anderen Promos anders reden gehört, habe ich das Gefühl. Das wirkt mega aufgesetzt und künstlich. Keine Ahnung, was da passiert ist oder so. Shaggy, möchtest du noch was zu dem Segment hier sagen?
Ja, vielleicht hatte Crush auch nicht seinen besten Promotag, wobei die anderen Promos auch nicht viel besser sind. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass Crush Olafs Lieblingswrestler aller Zeiten ist.
Ja, und man darf da auch nicht vergessen, dass wir mal eine Episode zu den Helden aus der zweiten Reihe natürlich über den guten Crush gemacht haben und da ein bisschen über seine Karriere gesprochen haben. Immerhin, dafür war er gut. Ja, aber jetzt hier das abschließende Segment natürlich von Raw war jetzt natürlich nicht gerade der absolute Oberbringer. Und dann endet es eben auch dann eben hier mit einem Bobby Heenan und Sean Mooney, der dann einen, ja, Bobby Heenan endgültig in die Halle entlässt. Und dummerweise ist die Show jetzt vorbei. Tja. Jetzt mal die Frage, wie fandet ihr diese erste Episode? Also war die revolutionär? Wie fühlt sich die heute an, David?
Sie fühlt sich an wie ein Testlauf. Also für mich ist es halt wirklich ein Testlauf gewesen, was sehr Mutiges. Es war auch unterhaltsam. Man muss ja dazu sagen, es war halt wirklich nur diese eine Stunde. Du hattest halt ein Wrestling-Produkt, was du so im Fernsehen eigentlich nicht gesehen hattest. Aber für mich ist es halt wirklich erst einmal nur ein Testlauf gewesen. Und du hast halt auch gesehen bei den Ratings, es hat gut funktioniert, sehr gut sogar. Und man hat dann mehr dran gefeilt, weil für mich hast du in der Ausgabe sehr viel Sachen, die halt sehr kindisch nochmal sind. Also Bobby Heenan, die Sachen, das ist halt sehr kiddie-mäßig gemacht. Andererseits hast du halt die Stars reingebracht, die Location selber und die Crowd, das Publikum, wirkte alles ein bisschen erwachsener. Aber für mich ging da die Reise quasi erst richtig los, weil man hat für mich da immer mehr dann geschaut, was wie funktioniert, diesen Unberechenbarkeitsaspekt immer mehr eingebracht und zum Beispiel dann der wichtigste Moment später, wenn dann beispielsweise Mr. Perfect draußen sich mit Shawn Michaels an den Taxis prügelt.
Das stimmt. Auf dem Auto von Howard Finkel, wenn ich mich komplett täusche, oder?
Das kann sein. Auf jeden Fall war das der Moment, wo ich einfach dachte, okay, hier ist halt wirklich, hier halten nicht alle sich an die Regeln und es ist live und es ist halt ungeschnitten, uncensored. Und da kam halt immer mehr dieser, wenn man sagen, ein bisschen erwachseneren und ein bisschen härtere Aspekt rein. Das hat halt so in der Art nicht gesehen. Und dadurch war das einfach die Spannung größer. Was passiert nächste Woche, weil es unberechenbarer wurde?
Ja, soll ich dir sagen, was nächste Woche passiert, David?
Kannst du sagen.
Da klaut nämlich, so viel zum Thema Erwachsene, da klaut nämlich der Repo-Man dem Macho-Man seinen Hut.
Fieser Typ.
Ja, oder? Das zieht sich über 2 Wochen. Das zieht sich über 2 Wochen, bis dann der Macho-Man hier seine Rache für den geklauten Hut bekommt und die Attacke.
Mit One ja. Secret ist auch nichts jetzt so super Erwachsenes, wo er halt Razor Ramon besiegt und Co. Aber es war unerwarteter. Und wenn die
das stimmt.
Wochen, es ist halt für mich wirklich auch wie bei damals, als Dynamite gestartet ist, die ersten Wochen sind für mich immer Testläufe. Und die Testläufe hier muss man halt einfach sagen, wenn man sich die Ratings anschaut, die haben gezündet, aber holla die Walfee.
Das stimmt. Ja, nee, aber es ist wie bei jedem Wrestling oder jedem Unterhaltungsprodukt. Du hast halt eben auch mal die Hits and Misses nun mal irgendwo dabei. Ne? Und wenn ich jetzt sage, Macho Man und Repo Man haben sich um den Hut gekloppt, man hat trotzdem immer probiert, eben bei Raw so kleinere eigene Geschichten dann auch irgendwie, die nur da stattfinden, zu präsentieren, damit die Leute eben einschalten. Und wenn es halt eben dann nur um Hut geht, ist das dann eben auch ganz schön. Die Woche drauf, also in der 3. Woche, gab es das berühmt-berüchtigte Match zwischen Ric Flair und Mr. Perfect, was ich eingangs angesprochen habe. Also das ist dann schon wieder eine ganz andere Story irgendwie. Und man hat versucht dann eben Mr. Perfect hier zu pushen. Shaggy, wie war das für dich hier nochmal zum ersten Mal zur ersten Ausgabe von Raw zurückzukehren?
Ich finde, David hat das auch sehr schön gesagt mit dem Testlauf so ein bisschen. Es war so ein Pilot, man hat einiges probiert und hat dann letzten Endes dann auch nicht alles beibehalten, aber einiges schon. Aber für mich war das trotzdem eine revolutionäre Sendung. Einfach auch, weil wir hier, ich habe es ja schon mal gesagt, Superstar gegen, Anführungsstrichen, Superstar hatten in allen Matches und wir hatten ein Intercontinental Title Match in einer normalen wöchentlichen Show. Auch das war damals wirklich was Besonderes. Also von diesem Standpunkt aus gesehen war das wirklich eine revolutionäre Show, auf jeden Fall.
Ja, und man darf eben auch nicht vergessen, was dann daraus erwachsen ist. Und da mein ich jetzt nicht, ist aktuell die Show langweilig, sondern das ist eben nun mal wirklich ein fester Posten im amerikanischen TV. Und seit 28 Jahren läuft das jetzt. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was man da auf die Beine gestellt hat. Und das war eben dann hier der Startschuss. Da haben wir euch heute noch mal hin mitgenommen. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dran. Wir hatten ja auch schon mal die erste Episode zu oder eine Episode über die erste Ausgabe von Nitro. Und Shaggy, was haben diese beiden Episoden gemeinsam?
Lex Luger.
Ja, genau. Unter anderem. Lex Luger, der beim ersten Nitro auftaucht. Und hier wird Lex Luger von Bobby Heenan angekündigt. Auch schön.
Ja, und beide haben irgendwie auch so eine Art, ich meine, hatten ja damals versucht, so eine wirklich was Neues, eine neue Halle zu präsentieren. Irgendwie so Neues, dass es irgendwie frisch und live wirkt, dass jetzt was passieren kann. Und auch bei der ersten Nitro-Sendung ist ja auch einiges passiert. Zum Beispiel Hogan in seinem Nudelladen.
Das stimmt. Ja, auch das. Naja, dafür hatten wir hier Mike Tyson dabei. Ich finde, das ist auch was ganz Großes. Da haben wir dann im Nachgang ein paar Jahre drauf warten müssen, ehe der da wirklich mal im Ring gestanden hat. Tja, naja. Dann kommen wir doch jetzt hier an der Stelle zu unseren Fragen. Weil wir haben wieder einige Fragen bekommen. Die letzten Wochen haben wir das so ein bisschen vernachlässigt, weil die Episoden eh schon so unfassbar lang gewesen sind. Ich sag nur 3,5 Stunden Jahresrückblick. Bauen wir jetzt hier wieder ein. Ihr wisst, Fragen schickt ihr an fragen@headlock.de. Ihr könnt uns bei Twitter erreichen, bei Instagram, bei Facebook. Schickt uns da gerne was rüber. Ich fange mit dem Frank an. Der hat uns eine Mail an fragen@headlock.de geschickt. Und er fragt, wie findet ihr es, dass es bei Eingriffen von außen jetzt oft die Einzugsmusik des Wrestlers gibt, der da eben eingreift? Ihm ist dieser Vorgang einfach ein bisschen zu unrealistisch. David, wie siehst du das?
Teils, teils. Also mir geht es aktuell auch sehr auf den Zeiger, weil es ist viel zu sehr, dass du das Gefühl hast, okay, das ist halt Drehbuch. Ich mag es lieber, wenn sich Wrestling ein bisschen realer anfühlt, auch wenn es ein Drehbuch ist, aber man kann es halt anders darstellen. Ich mochte es zum Beispiel immer, wenn halt ein Stone Cold eingegriffen hatte und dann kam die Musik, aber es gibt halt eigentlich, für mich sind die wichtigsten Eingriffe meistens dann ohne Musik oder wenn Musik, dann ist die Musik dafür da, weil derjenige quasi den Schockmoment setzen will. Und bei Stone Cold war das halt für mich halt so, wenn du dieses Glas splittern gehört hast, das fühlte sich eher so an, als wenn er das wollte. Und weniger als, ah, ist es geskriptet und wir machen halt schön hier oben Titan-Sworn-Animationen, sondern einfach, hey, ich bin es da, bumm, Ruhe jetzt. Dann passt es für mich, da kann man das gerne machen, aber die meisten Eingriffe möchte ich gerne ohne Musik haben, wenn es vor allen Dingen als sehr unerwartet dargestellt wird.
Shaggy, wie geht's dir damit?
Ja, da muss man den Begriff Eingriffe nochmal genau definieren. Ich find's nicht schlimm, wenn die Musik kommt und dann irgendein Wrestler rauskommt und dann jemanden attackiert. Viel schlimmer finde ich das bei Rettungsversuchen, wenn dann quasi nur die Heel-Oberhand plötzlich das Face verprügelt und das andere Face, der ihn eigentlich helfen will, kommt dann zu seiner Musik raus. Das, finde ich, macht keinen Sinn. Also, als würde der da warten, bis die Musik endlich kommt oder sagen, so, meine Musik, ich will helfen. So macht man das dann nicht. Dadurch
wird gut, das hat man aber früher auch gemacht, muss ich mal hier so sagen. Also, wenn wir uns an WrestleMania 8 erinnern, als der Ultimate Warrior gekommen ist, das hat man damals aber ganz klar dafür gemacht, um den Pop zu ziehen.
Ja, aber das ist ja das, was man ja meint. Wenn du die Musik nutzt, dann muss es halt für diesen großen Pop da sein. Es ist halt nur blöd, wenn jeder Wrestler immer zu seiner Musik rauskommt und am besten dann halt noch das Video wird dann eingespielt noch und erstmal da, okay, da wartet noch 2 Sekunden, bis man die ersten Töne gehört hat und dann kommt erst raus. Nee. Gerade bei so einem Run-In ist das halt sehr schwierig.
Gut, lassen wir es mal so stehen. Ich mag das auch nicht. Ich finde, das ist so pauschalisieren, finde ich schwierig, weil manchmal ist es, wie du richtig gesagt hast, ist es dann für was gut, aber viel zu oft macht es eben dann auch keinen Sinn, beziehungsweise wirkt dann ein bisschen unnatürlich. Der Frank fragt noch, mit dem Thunderdome ist ja ein feuchter Traum der WWE wahr geworden. Steuerbare Fanreaktionen. Geht das nicht irgendwann nach hinten los, wenn wieder Fans da sind? Im Moment betrügt man sich da doch selbst. Shaggy, wie siehst du das?
Ach ja, also klar, es ist cool für die WWE jetzt die Fanreaktion ein bisschen steuern zu können oder eigentlich nicht nur ein bisschen, sondern steuern zu können. Das hilft denen natürlich, aber gleichzeitig weiß ich nicht, ob es nach hinten losgeht, wenn es wieder normal ist. Man wird sehen, wie dann einige Charaktere wirklich angenommen werden. Ich glaube, dass ein Drew McIntyre bei dem ja den man ja jetzt quasi nur zumindest seinen großen Face Run oder als Face der Company über diese steuerbaren Fanreaktionen kennt. Ich glaube, bei dem werden die Reaktionen nicht ganz anders sein. Ich hoffe, sie werden genauso laut sein wie jetzt im Thunderdome. Aber das ist sicherlich spannend, das dann zu sehen.
David, wie siehst du das mit den Fanreaktionen als unser Fanreaktionenbeauftragter?
Ich glaube, das fliegt denen nicht im Nachhinein um die Ohren. Es fliegt denen halt jetzt eher um die Ohren. Weil ich merke es bei mir selber, dass es bei mir eher eine abstoßende Haltung erzeugt, weil ich persönlich, ich kann halt die Crowd gut verstehen, wenn die halt zum Beispiel buhen und jubeln und mir geht's halt genauso. Und hier ist halt wirklich dieses Vorgeschriebene und vor allen Dingen, es wirkt halt sehr künstlich. Du weißt ganz genau, bei manchen Western, da sitzt ihr da auch vorm Bildschirm und du weißt genau, nee, da würde es keinen Pop geben und auf einmal wird da voll der Megapop eingespielt und du weißt einfach ganz genau, wen wollt ihr halt veräppeln? Und dieser Punkt, der ist halt ganz, ganz schwierig bei mir, weil dadurch, natürlich, ich empfinde nicht anders, aber ich denke mir einfach vorhin, für wie doof haltet ihr mich? Mir geht dieses Künstliche total auf den Zeiger. Das macht bei mir sehr, sehr viel kaputt. Dann hätte ich lieber keine eingespielten Pops, sondergleichen, sondern eher, dass es ein bisschen organisch ist oder dass man halt die Leute im Hintergrund ein bisschen mehr sieht oder das ist einfach wirklich zu künstlich und das drückt mich persönlich als Fan immer weiter weg.
Ich glaube A nicht, dass es der feuchte Traum von WWE wäre, weil ich glaube, der feuchte Traum von WWE sind echte Zuschauer in der Halle im Augenblick. Ich glaube nicht, dass das Steuern von Zuschauerreaktionen, klar hat man es immer wieder mit Roman Reigns und so gemacht, absolut, aber das echte Hallenfeeling kommt doch eben nur durch wirkliches Publikum auf und das weiß man da eben auch. Also man so realitätsfern ist man da nicht, dass man jetzt sagt, na, ist doch voll gut, dass wir den Thunderdome jetzt haben. Endlich können wir die Zuschauerreaktion regeln. Aber ich weiß natürlich vollkommen, was du meinst, David. Und mir ist das eben auch aufgefallen, beispielsweise bei dem Comeback von Goldberg und der Herausforderung an Drew McIntyre, wo so laute Goldberg-Rufe in der Halle ertönten, wie ich schon lange nicht mehr gehört habe. Also ja, das ist ein Riesenproblem. Und man macht da auch Fehler. Das muss man auch ganz klar hier an der Stelle so attestieren. Das ist nicht alles ideal. Und das sorgt eben dafür, dass man eben diesen Eindruck hat, dass es künstlich ist und dass man da eben diese Wand vor einem hat, die einem dann überhaupt nicht gefällt. Trotzdem bin ich mir sicher, dass WWE den Tag herbeisehnt, wo dann wirklich auch wieder Zuschauer in der Arena sind, damit man eben auf solche Geschichten nur noch hier und da zurückgreifen muss. Generell bin ich kein Freund davon, dass man irgendwelche Reaktionen manipuliert, wie man das bei Goldberg, bei Roman Reigns damals gemacht hat. Das halte ich auch für einen Fehler und das schadet auch meiner Meinung nach dem gesamten Produkt. Man hat das nicht nötig, das muss es nicht sein. Zuschauer sind da, damit sie eben ihre Meinung kundtun und wenn die Nummer negativ ist, dann muss man damit umgehen.
Natürlich, also die WWE möchte Zuschauer, aber trotzdem ist es halt einfach so bei manchen Wrestlern, wenn du halt da eine Lana hast und plötzlich gibt's da einen mega eingespielten Pop, wo du einfach denkst, nein, never ever, dann.
Who knows? Man hat schon Pferde kotzen sehen?
Ja, also manche Dinge weißt du schon. Das merkst du vor allen Dingen, wenn du als Zuschauer absolut nicht involviert bist in das ganze Ding, dich das einfach nur kalt lässt und auf einmal wird das als größtes ever dargestellt, wo du einfach denkst so, nee, hört doch bitte auf.
Kommen wir zur nächsten Frage von Frank. Man hat bei der WWE ja beschlossen, keine House-Shows mehr zu produzieren. Das ist einerseits gut für die Wrestler, was deren Beanspruchung angeht, aber sehr schade für die Fans, die einfach mal ihre Lieblinge live sehen wollen. Die WWE spart zusätzlich einen Haufen Geld, so wie damals beim Feuerwerk. Ist es eine gute Idee, solche Dinge zu lassen? Das gehört doch irgendwie dazu. Wir, die schon länger dabei sind, stören uns nicht unbedingt an diesen Dingen. Aber um neue Fans zu gewinnen, ist das meiner Meinung nach unabdingbar. David, wie siehst du das House-Show-Geschäft, was man jetzt ja tatsächlich durch zugunsten der ja, In-House-Produktion so ein bisschen ersetzen will?
Ja, ich sag mal so, House-Shows, steht das denn fest, dass man nie mehr welche produzieren möchte? Ich dachte, das ist halt ist eher wegen Corona jetzt auf Halde, aber dass man das halt deutlich reduzieren möchte.
Man will es reduzieren, so wie ich das mitbekommen habe. Und es war auch einfach ein Zusatzgeschäft. Das hat ja tierisch gekostet, weil natürlich die Hallen kosten ja auch Miete. Es ist nicht nur so, dass man hier
Ja, aber das ist dann, also wenn es reduziert wird, ist es ja für mich eigentlich der richtige Aspekt, weil die Hallen waren nun mal leer und es funktioniert ja vor allen Dingen, eine Hausshow funktioniert nur, wenn die das normale Produkt so heiß ist, dass du es auch live sehen möchtest. Und die Zahlen gingen halt immer weiter zurück. Wenn du es hinkriegst, dass halt die Zahlen steigen und die Nachfrage steigt, dann wird es auch mehr House-Shows wieder geben. Generell erstmal muss man einwerfen, er hat ja gesagt, einerseits gut für die Wrestler, jein, weil sehr viele Wrestler haben damit ihr Geld gemacht. Gerade die Undercarder waren darauf angewiesen. Das bricht halt weg. Ich finde es die richtige Entscheidung, gerade momentan, wo die Nachfrage immer mehr sinkt, ist deutlich zu reduzieren, auch wenn Corona vorbei ist, weniger zu machen, dafür vielleicht die House-Show ein bisschen besonderer. Ganz weg würde ich die nicht machen, aber erst einmal primär ist es wichtig, das eigene Produkt dahingehend zu schärfen, dass die Nachfrage da ist. Weil das regelt für mich dann auch den kompletten Markt bei House-Shows und ob die halt relevant sind oder ihre Berechtigungen haben oder nicht.
Eben, so läuft es ja im Endeffekt. Und das würde übrigens keine Wrestling-Promotion dieser Welt anders machen. Wenn du irgendwo hingehst und du verdienst damit kein Geld, dann gehst du das nächste Mal nicht mehr dahin. Das hat man beispielsweise auch hier bei der WXW gemerkt. Wenn du in bestimmte kleinere Regionen gehst und auf einmal sitzen da nur 100 Leute, dann weißt du genau, dass du da wahrscheinlich nicht mehr hingehen wirst, weil du kein Geld verdienst. WWE hat über die letzten Jahre nicht wirklich viel Geld mit House-Shows verdient, hat gemerkt, dass man anderen Märkten mehr Geld verdienen kann, mit weniger Aufwand teilweise. Entsprechend macht man das dann eben lieber auf diesem Wege. Auch da, ich kann das nicht so ganz, also ich finde da nichts Verwerfliches dran. Klar, finde ich es irgendwo schade, dass man dann über diesen Weg quasi nicht mehr die Fans so erreicht. Und ich glaube auch, dass man da irgendwann wieder ein bisschen mit zurückkehren wird und ein bisschen zurückrudern würde, vielleicht sagen wird, ja, es gibt vielleicht auch wieder mehr House-Shows. Aber für den Moment, wo der Markt so gesättigt ist, weiß ich nicht, würde ich auch nicht machen. Shaggy, wie siehst du das?
Na, es stimmt ja auch nicht, dass die WWE beschlossen hat, keine House-Shows mehr zu produzieren. Also die Europatouren, die werfen immer noch genug Geld ab, die werden auf jeden Fall noch stattfinden und auch sicherlich ab und an auch die House-Shows, wie man sie kennt, quasi dann wahrscheinlich eher an die größeren Märkten, weil, wie ihr richtig festgestellt habt, kostet eine House-Show auch mehr Geld, als sie letzten Endes einbringen. Klar hat man einen guten Merch-Verkauf an diesen Tagen, aber man hat ja gesehen, dass man ähnliche Merch-Zahlen auch erreichen kann, ohne dass man wirklich bei einer Veranstaltung ist. Also ich finde das auch gar nicht so schlimm. Dadurch ist nicht nur so, dass die Beanspruchung der Wrestler und dann zurückgeht. Man spart ja auch noch andere enorme Kosten ein. Also es hat mehr Vorteile, als ich jetzt so sehen kann. Und man kann ja immer noch zu den Shows gehen. Wie gesagt, wir jetzt hier in Europa werden das so nicht unbedingt merken. Man wird sicherlich noch mindestens zweimal im Jahr nach Europa kommen und da gehört der deutsche Markt ja mittlerweile auch wieder dazu. Wenn selbst bei einer Halle, wenn jetzt 5.000-6.000 Leute hier in Deutschland in der großen Halle sind, nimmt die WWE doch mehr Geld ein, als man denkt.
Das ja, aber ich hoffe dann, dass man die House-Shows ein bisschen dann auch umstrukturiert. Wenn man weniger hat, dass man zumindest ein paar größere Namen auch mal draufsetzt. Weil das ja. In den letzten Jahren im Vergleich zu, was weiß ich, vor 10, 15, ja, vor 15 Jahren war das schon ein bisschen andere Card.
Ja, aber heutzutage hast du auch nicht mehr diese super krassen Superstars, wie du es noch vor 15, 20 Jahren gehabt hast.
Ja, aber ich erinnere nur an unsere letzte Hausshow, wo wir zusammen waren, wo einfach, glaube ich, 80% Undercarder waren. Das war schon schwierig.
Das stimmt. Aber immerhin hat man Roman Reigns, wenn ich mich nicht täusche, oder?
Ja, einmal. Das war okay. Das Highlight.
Ich weiß noch, dass ich einmal Roman Reigns gegen Big Show, glaube ich, gab's mal.
Ja.
Da waren wir zusammen. Ja, ne, also.
Also, ihr nehmt ja schon normalerweise ihre großen Namen auch mit, es sei denn, es gibt dann irgendwelche Begründungen. Man hat einfach aber auch nicht mehr so viele große Namen wie früher. Klar war das geil, in einer Show dann irgendwie The Rock in Austin, Undertaker, CM Punk oder wie auch immer zu sehen. Aber das war halt damals anders. Man hat nicht mehr die großen Stars. Und es ist ja wirklich so gewesen, dass bei den letzten Europatouren kurzfristig wegen Verletzungen andere Leute ausgefallen sind, die dann teilweise hat man dann umschichten müssen, dass man einige Superstars, um dann auch die Brands in Amerika zu stärken, wieder dann zurückgezogen hat und so weiter. Da gab's ja auch Begründungen. Man versucht schon, glaube ich, die großen Namen mitzunehmen, soweit es geht.
Genau. Verdammte Hausshows machen die Wrestler kaputt. Der Frank fragt noch, man setzt ja immer wieder auf die Legenden und auch ich bin ein Fan von der guten alten Zeit. Ich habe mir mal überlegt, warum man so an den vergangenen Tagen hängt. Einmal bestimmt Nostalgie und die damit verbundene Verklärung. Andererseits finde ich, dass die Wrestler damals realer waren. Mit real meine ich, dass sie ihren Charakter ernst genommen haben und diesen dann auch so spielten mit all ihren Konsequenzen. Man nehme als Beispiel mal die LOD, Steve Austin, Bret Hart oder den Ultimate Warrior. Das waren nicht alles gute Techniker oder hatten einen spektakulären Stil, aber sie haben ihre Rolle richtig toll verkörpert. Ich finde, das fehlt den heutigen Stars. Es wirkt alles so gespielt und aufgesetzt, speziell bei der WWE. Wie seht ihr das? Ja, Kayfabe ist tot. Ich glaube, das ist das, was hier dem guten Frank so ein bisschen fehlt, oder Shaggy? Also dieser Unterschied zwischen, gerade durch soziale Medien, der Unterschied zwischen gespielter Wrestling-Rolle und eben dann auf der anderen Seite der echten Persönlichkeit. Lana war ja zum Beispiel gerade ein gutes Beispiel, was ja zwei komplett konträre Figuren quasi hat.
Das Problem ist halt einfach, und das ist das gleiche Problem, was wir immer haben, dass die Charaktere keinen langfristigen Aufbau mehr haben, dass man wirklich da nicht mehr so viel in die Charaktere investiert. Dafür ist alles andere umso mehr durchstrukturiert. Ich meine, die Wrestler damals hatten auch viel mehr Freiheiten, als sie heute haben. Heute wirst du ja schon, allein der Entrance ist ja wirklich durchchoreografiert, von Anfang bis Ende, ob da jetzt Publikum ist oder nicht. Das hat man ja auch gemerkt. Also daran muss man arbeiten. Klar sind die Wrestler heutzutage auch ein Großteil wrestlerisch den Stars von damals auch überlegen, zumindest was die Technik angeht. Aber das sind nicht mehr diese Larger-than-Life-Charaktere. Da hat sich ja vieles einfach verändert und ich glaube, das ist das größere Problem.
David, wie siehst du das?
Ich glaube nicht, dass allgemein das Wrestling in die Richtung geht, aber auch wenn ich Vince Russo zum Beispiel nicht abkann, er hatte halt jetzt letztens in seinem Podcast eigentlich was Richtiges gesagt. Er hat halt gesagt, von wegen, Drew Gulak ist ein super Worker, aber nennt mir bitte eine einzige Charaktereigenschaft von ihm. Nur eine. Und ich habe überlegt und ich dachte nur, ich habe keine. Und das ist halt das Problem, was du bei vielen Wrestlern hast, was halt Jackie richtig sagt, dieses Charakterentwicklung und dieses Schärfen, wofür jemand steht, das ist das Problem. Nicht das akrobatische, athletische oder sonst irgendwas. Die Matches sind deutlich besser. Da haben wir auch oft bei Pay-Per-Views, dass wir halt sagen vorher, wow, die Storys waren mies und dann liefern die aber super Pay-Per-Views ab, wo dann die Matches echt gut sind. Aber Wrestling ist halt vor allem für mich immer auch Storytelling. Und das ist das, was mir fehlt. Ich kann mit einem Charakter nichts anfangen, von dem ich halt keine Motivation weiß. Und ich sehe es halt nicht als allgemeines Wrestling-Problem, weil Fanboy-Brille meinetwegen aufgesetzt. Bei AEW habe ich das halt umgekehrt. Ich kann dir bei fast jedem irgendwie zumindest sagen, die gerade im Fokus sind, wofür stehen die? Da hat man halt im Laufe der Zeit Charaktere aufgebaut. Und das ist einfach auch der große Kritikpunkt, den wir bei WWE schon länger haben, den ich auch immer noch habe. Mein Problem ist da nicht das Produkt selber, wie man das darstellt, die Effekte, die Matches sind auch nicht das Problem. Das Problem ist einfach nur dieses kurzfristige Booking schnell über den Haufen wenden und vor allen Dingen, dass Dinge keinen Wert haben. Und Aktionen und Situationen müssen halt einen Wert haben. Die Leute vergessen das eben nicht. Baut man mit ein. Man kann ganz schnell Charaktere aufbauen. Konzentriere dich wirklich ein Jahr lang drauf, dass halt das, was jemand gemacht hat, ja auch einen Sinn ergeben hat oder halt Rückbezug dazu genommen wird und so. Dann ist das was ganz anderes. Aber mittlerweile ist es halt für mich eher wie so ein Popcorn-Produkt. Was jetzt in der einen Folge passiert ist, wird in der anderen Folge revidiert und ist absolut egal.
weil ich glaube, dass der Frank hier auf eine was ganz anderes angesprochen hat. Ich glaube wirklich, dass er diesen Kontrast zwischen realer Person und der fiktiven Wrestling-Person, dass ihm das ein bisschen gefehlt hat. Also im Sinne von, die Wrestler verkörpern das heutzutage viel weniger, was sie im Ring porträtieren, als das zum Beispiel damals der Fall gewesen ist. Und ich glaube, das ist oft auch so. Und ich glaube, das kannst du aber trotzdem in der heutigen Zeit nur noch sehr, sehr schwer umsetzen. Gerade weil eben auch Social Media so eine Bedeutung in der heutigen Zeit hat. Sowohl für die Bekanntheit der Wrestler, als auch dann natürlich für die Verkäufe der Wrestler. Zugleich, finde ich, sorgt das aber dadurch auch dafür, dass bestimmte Wrestler, die da Wert drauf legen, dass quasi ihre Persönlichkeit, die sie vor der Kamera darstellen, auch dann eben auf anderen Kanälen genau dasselbe ist. Und das macht jetzt zum Beispiel AEW teils sehr gut. Auch bei WWE hat man das hier und da zumindest mal. Also bei einem Fiend zum Beispiel, bei Roman Reigns habe ich jetzt zuletzt auch nicht so intensiv verfolgt, aber ich glaube, auch der passt da seine entsprechend an und ist nicht mehr der nette Sunny Boy Roman Reigns, sondern der ist, glaube ich, dann auch schon auf Twitter ein bisschen direkter geworden. Wen ich da liebe, ist zum Beispiel MJF, der ja wirklich dann auch bei Autogrammstunden und so seine Späße damit macht, wo sich dann auch schon Eltern darüber beklagt haben und solche Sachen.
Aber das Abseits, ist das denn wirklich für dich so entscheidend? Weil ich krieg zum Beispiel vieles gar nicht mit. Dann sagen wir zum Beispiel Kevin Owens, der spielt halt einen Heel auf Social Media, ist der netteste Typ. Trotzdem funktioniert der Charakter, weil ich ihn ernst nehme, weil das halt glaubwürdig ist.
Ich glaube, das ist auch immer eine Frage der Rolle, die Wrestler gerade verkörpern. Ich glaube, wenn du ein Gimmick hast, was aus dir herausgewachsen ist und aus der Entwicklung, die du selber genommen hast, sich quasi entwickelt hat, dann verkörperst du das auch ganz anders als ein Gimmick, was dir aufgedrückt wird und wo du nicht so viel Kontrolle drüber hast. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, den man hier nicht unterschätzen darf. Du bist ja auch so ein bisschen Künstler in dir selbst. Manche haben da ein größeres Gespür für, manche weniger. Manche brauchen auch die Führung, ganz klar. Aber ich glaube auch, dass eben diese kleinen Freiheiten, die man früher auch immer wieder stärker auch in den TV-Shows gesehen hat, dass dies gerade sind, die dann ja so eine Rolle authentisch wirken lässt und die dann auch die Wrestler authentisch wirken lassen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen vielen Wrestlern und Gimmicks von damals und von heute. Und man darf auch nicht vergessen, also wenn ich jetzt 20 Jahre zurückgehe, da hatte ich auch noch keine Ahnung. Also das darf man auch nicht unterschätzen, dass wir natürlich auch mit einer ganz anderen Perspektive auf einen Bret Hart, auf einen Steve Austin geblickt haben, als wir das jetzt heutzutage auf einen Roman Reigns oder auf einen, keine Ahnung, einen Kevin Owens oder sonst wen gesetzt haben. Also da ist ja auch die Brille nur durchaus ganz, ganz andere. So, nächste Frage. Der Max fragt per YouTube, wie findet ihr es, wenn Wrestler wie zum Beispiel der Fiend oder Brock Lesnar als unbesiegbar dargestellt werden? Beziehungsweise bei welchen Charakteren, Gimmicks, findet ihr das angemessen und bei welchen unangemessen beziehungsweise übertrieben, David?
Ich habe damit eigentlich kein Problem, weil es geht ja dabei eigentlich nicht darum, dass jemand unbesiegbar ist, sondern der wichtige Moment ist dabei der Fall. Wer ihn besiegen kann und wie man das dann macht und was daraus resultiert. Ich finde das absolut legitim. Es muss halt natürlich ein Charakter sein, ich könnte es mir nicht beim Ricochet oder so vorstellen, es muss schon ein Monster-Charakter sein oder halt körperlich entsprechend eine Gefahr von sich aus schon darstellen. Aber der wichtigere Aspekt ist für mich halt wirklich, was daraus resultiert. Und dann habe ich damit kein Problem. Ein Problem habe ich damit, wenn irgendjemand kurz debütiert, ein paar Matches macht, schon da diesen Status hat von, ja, unbesiegbar. Und nur damit, wie damals immer, John Cena kurz kommt und dann zwei Monate später abfertigt, das war's dann. Das hat halt keinen Wert. Also eine Unbesiegbarkeit oder eine extreme Gefahrdarstellung ist super, aber es muss halt Sinn und Zweck haben.
Shaggy, der Einzige, der unbesiegbar ist, ist doch Ilja Dragunov, oder?
Ganz, ganz genau. man muss da auch nochmal unterscheiden zwischen Brock Lesnar und The Fiend, die hier genannt wurden. Klar ist Brock Lesnar, der wird als unbesiegbarer, als zumindest als Monster dargestellt, der die Leute immer besiegt. Und da hat es David auch richtig gesagt. Da ging es ja darum, wer final ihn dann schafft zu besiegen. Das hat man auch so ein bisschen hier verschenkt. Aber so, das finde ich dann vollkommen in Ordnung. Wenn man es richtig aufbaut und richtig macht, ist das richtig gut. Beim The Fiend geht es ja nochmal einen Schritt weiter, der ist ja nicht nur nicht besiegbar, sondern den kann man ja auch nicht töten oder so. Also der kommt ja auch immer wieder.
Nur Goldberg. Oder man zündet ihn an.
Ja, oder man zündet ihn an.
Selbst angezündet kommt er wieder.
Selbst dann kommt er wieder. Also das ist auch ein bisschen, das ist ja eher so diese, ja, auch der Undertaker war ja übernatürlich am Anfang, also die ganze Zeit. Und das war ja auch schon nochmal anders. Also da gibt's Ausnahmen. Wenn man das richtig macht, finde ich das vollkommen in Ordnung. Und das, was David gesagt hat, finde ich echt schlimm. Das war ja oft, dass man solche Monster-Heels aufgebaut hat und sie dann einem Cena in der neueren Zeit oder auch früher einem Hulk Hogan ja, zum Fraß vorzuwerfen, der sie dann nach relativ kurzer Zeit dann doch besiegen kann. Nach 2 Monaten aufgebaut und dann waren sie schon immer weg vom Fenster und konnten dann auch nie wieder an die Leistung anknüpfen, die sie vorher hatten. Dann finde ich es blöd. Wenn man es richtig macht, kann man das gerne machen.
Ich glaube auch, dass man da irgendwie unterscheiden muss. Also ich finde übrigens nicht, dass man es bei Brock Lesnar schlecht gemacht hat. Da hat zum Beispiel den Drew McIntyre sehr von profitiert. Also
ja, aber der erste große Sieg ging trotzdem an einen Goldberg.
Ja. Ja, das ist richtig. Alle großen Siege gehen an Goldberg, wenn man ehrlich ist.
Ja, zu Recht.
Der Max fragt noch, welche Pay-Per-Views sollte ich als Wrestling-Fan, schaut jetzt seit einem Jahr Wrestling, gesehen haben? Da muss ich erstmal David fragen, weil David haut jetzt erstmal WrestleMania 17 raus.
WrestleMania 17 natürlich. WrestleMania 18 würde ich auch mit dazu ballern. Und natürlich One Night Stand ECW 2005.
Shaggy.
December to December natürlich nicht zu vergessen. Den
Alter, genau. Am besten mit unserem Watch-Along, genau.
Am besten mit unserem Watch-Along, dann habt ihr nichts verpasst. Ansonsten, ja, kommt drauf an, in welche Richtung du gehen magst. Also schau erstmal, dass du dich so auf den neuesten Stand bringst, was die letzten Jahre angeht, die aktuellen Charaktere, wie die aufgebaut wurden, das vielleicht ganz spannend. Ein paar Klassiker, Pay-Per-Views, schreib uns an, wir antworten dir gerne. David, aber nicht bei Twitter anschreiben.
Er hat uns ja schon angeschrieben über Instagram. Also
schreib muss ich mir dann. An. Jeder kann seine persönliche Meinung. Schreib den Kai, der antwortet immer gerne.
Genau. Shaggy Schwarz, @Shaggy Schwarz bei Twitter und auch übrigens bei Instagram. Ist da auch zu finden.
Also, ich habe kein Problem, wenn ihr mir schreibt. Ich empfehle euch gerne.
Ich glaube, er wollte hier ein bisschen handfestere Antworten haben. Ich hätte auch WrestleMania, also wenn du mich jetzt fragst, ich hätte WrestleMania 17, ich hätte WrestleMania 30 noch genannt, weil ich das eine ganz besondere WrestleMania erachte. Genauso auch, wenn wir so ins letzte Jahr zum Beispiel zurückgehen, schau dir auch ruhig mal natürlich dann die AEW-Sachen an, da war auch viel, viel Gutes dabei. Ne? Da waren auch ein paar sehr schöne Events mit dabei, egal ob es jetzt Revolution zum Beispiel gewesen ist, was sehr gut war, oder andere Events. Hör dir am besten noch unseren Jahresrückblick von letztem Jahr an, da wirst du schon rausfinden, was die populärsten Dinger da gewesen sind. Aber wenn du mich fragen würdest, was ich jetzt mir anschauen würde, wäre es WrestleMania 17, WrestleMania 30 und WrestleMania 6. Und der Rumble 92 vielleicht noch. Aber ich bin auch kein Messwert dazu, was das angeht.
Ganz genau.
Der Arne fragt noch per Facebook, wenn ich jetzt die Seite finde. Nee, doch, da ist sie. Wenn es den Curtain Call nicht gegeben hätte, hätte es dann den Durchbruch von Austin jemals gegeben und damit vielleicht verbunden den Sieg über die WCW. So. David, glaubst du, wenn es den Curtain Call nicht gegeben hätte, dann hätte Steve Austin nie gelebt?
Erstmal muss ich sagen, das Timing ist gerade fantastisch, weil ich habe in den letzten 3 Tagen sämtliche Folgen von Monday Night War angeschaut, die Dokumentationsreihe. Nochmal. Ich glaube, es hätte trotzdem so weit geführt, dass Austin sich durchgesetzt hätte. Es hätte nur deutlich länger gedauert, weil er war ja schon in der Zeit daran, seinen Charakter zu profilieren. Da hatte er jetzt natürlich die Möglichkeit mit dieser Mega-Promo.
Moment, es geht hier um den Curtain Call, es geht um das.
Der Curtain Call ist ja die Schlussfolgerung, war ja dadurch, als Bestrafung wurde Triple H, der eigentlich den King of the Ring gewinnen sollte, abgesetzt. Stattdessen Steve Austin, der dadurch diese Rede halten konnte, diese Promo mit Austin 316, wo dann anschließend halt diese Welle losbrach. Aber ich glaube halt zum Beispiel, dass es trotzdem so gekommen wäre, dass WWE im Endeffekt gewonnen hätte, weil sie hatten einfach deutlich mehr Stärken, sie diese immer mehr ausbauten, sie hatten immer mehr neue Talents, die halt größer wurden, also quasi neue Stars geschaffen, während WCW einfach auch unabhängig von WWE selber, das Produkt wurde ja immer schlechter. Man hat halt immer wieder dasselbe und dasselbe und dasselbe gesehen, man hat kaum eigene Stars kreiert oder die dann unten gehalten und ich glaube zum Beispiel Stone Cold Steve Austin hätte sich so oder so durchgesetzt, es hätte nur länger gedauert, wenn halt er nicht den King of Swing gewonnen hätte.
Ich glaube vor allem auch auf der einen Seite das, glaube ich, was du gerade gesagt hast. Ich glaube aber auch, dass vor allem die WCW zugrunde gegangen wäre, egal was da jetzt passiert ist. Weil Hall und Nash und Hogan und so, die wären auch ohne Curtain Call genauso geworden, wie wir es da dann letztlich gesehen haben. Shaggy, wie siehst du das?
David hat im Grunde schon alles gesagt. Also in Austin hätte es sich so oder so auch durchgesetzt. Wahrscheinlich hätte es sogar nur ein bisschen länger gedauert, aber ihm so dann den King of the Ring Sieg zu geben und diese Promo, die ja gerade 316, was sich dann ja wirklich in die Köpfe eingebrannt hätte. Und weil es auch passend zu Jake the Snake Roberts ja damals war, diese Geschichte, das wäre irgendwann auch gekommen. Anders, aber sicherlich wäre der Durchbruch genauso groß gewesen. Das glaube ich schon.
So, wir haben noch zwei schnelle Sachen und eine etwas längere Sache. Ich frage erstmal hier, vor Olli Jumper fragt, wie ist eigentlich der Bullet Club entstanden? Und wenn man jetzt über die Bullet Club-Geschichte redet, dann ist das natürlich eigentlich ein Potenzial für einen ganzen Podcast, Shaggy, oder?
Ja, er fragt ja wahrscheinlich nur, der gute Olli Jumper übrigens ein großer Skisprung-Fan. das stimmt wirklich, kein Witz. Ich kenne den jungen Mann. Man könnte einen ganzen Podcast über den Bullet Club gestalten, aber er fragt ja erstmal so nach der Entstehungsgeschichte und die ist ja relativ schnell erzählt. Also es war ja am Anfang einfach ein kleines Stable von Ausländern, die da in Japan aktiv waren. Finn Baylor damals als Prince David hat das damals ins Leben gerufen nach dem Turn gegen wen war es nochmal? Taiguchi, glaube ich.
Taiguchi war es, genau, ja.
Taiguchi, die waren ja damals als Team länger unterwegs, auch in Japan und auch sehr erfolgreich unterwegs. Irgendwann gab es den Turn und dann hat sich damals ein Carl Anderson auf seine Seite geschlagen und man hat noch die beiden Tama Tonga und ich glaube, es war Bad Luck Fale, den man damals auch noch, die beiden Tongonesen hat man noch auf die Seite geholt und das war am Anfang als Stable quasi der Ausländer, der böse Bullet Club. Hat sich dann nach und nach immer weiterentwickelt, es kam dann noch weitere Gaijins dazu und irgendwann hat man dann aber auch Japaner mittlerweile auch dabei in der Gruppierung. War damals aber nicht so.
Genau, das hat damals einfach so hervorragend funktioniert, dass man das immer größer geworden ist irgendwo und ja, dadurch hat das dann irgendwann Weltruhm bekommen und auch weil natürlich so diese Verbindung, wir haben es gerade schon irgendwie hier als Thema gehabt, so ein bisschen die Verbindung zur NWO irgendwie da gewesen, wirkte ein bisschen moderner, ein bisschen cooler als die NWO, aber ich glaube, wenn wir da viel tiefer in die Materie reingehen wollen würden jetzt an der Stelle, da müsste man da einen ganzen Podcast drüber machen. Und deswegen, ich habe eben Olli auch schon die entsprechenden Videos zugemailt, weil da gibt's eine ganze Reihe von New Japan selber produziert und da kann man sich das dann selber nochmal im Bild und Ton anschauen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Der Andreas K. hat noch wieder zwei tricky Questions hier auf Lager für uns gehabt. Da hatten wir ja zuletzt auch ein bisschen Spaß mit. Eine Frage, die wusste ich sogar, das war die Frage nach dem ersten Triple Crown Champion der WCW. Und jetzt kann ich aber strunzen, ich lasse euch gar nicht antworten. Oder wollt ihr antworten? David, willst du antworten?
Ich weiß es nur, weil es hier im Handout steht.
Ich hab's gewusst.
Shaggy, hättest du es gewusst?
Ich hätte gewusst. Auf jeden Fall hätte ich es gewusst. Einfach auch, weil ich mich erinnere, ich glaube, Sting war der zweite und damals hat man das auch erwähnt, das Second Triple Crown Champion. Ich glaube, dass man es beim Titelgewinn von Ric Flair damals gar nicht so angesprochen hat, aber als Sting dann damals gewonnen hat, hat man das angesprochen. Da kann ich mich dran erinnern.
Genau, deswegen ist es Ric Flair. Und dann fragt er hier noch, welcher Wrestler trug im Jahr 2002 den Namen Slapnuts und von wem hat er diesen Namen bekommen? So, und da haben Shaggy und ich auch schon rumgerätselt, weil wir sind ja hier eigentlich so die History-Fans irgendwie. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung. Ich meine, Slapnuts, das ist natürlich Beleidigung von Jeff Jarrett, der es damals ins Leben gerufen hat. Und der kam damals auf durch wie hast du es so schön gesagt, Shaggy, durch den kleinen Freak von Howard Stern? Howard Stern
Show, Beetlejuice, haben wir dann nachher nochmal gegoogelt, dass der so hieß. Das war dieser kleine Typ in diesem Superheldenkostüm, so ein kleiner Schwarzer. Der hat ihn so genannt und da wurde das auch übernommen. Aber ich glaube, das war auf jeden Fall früher als 2002.
Genau, 2002 ist ja die Zeit eigentlich von NWA TNA, so ungefähr, also nach dem Niedergang der WCW. Und ich habe gesucht und geschaut, ich habe echt nichts gefunden. Ich habe selbst bei Cage Match steht niemand da, der den Namen Slapnuts trug oder ob das einfach nur mal so für eine vorübergehende Zeit gewesen ist. Ich weiß es nicht. Also, lieber Andreas, du kannst uns da gerne aufklären. Das fällt hier auch in die Kategorie genial daneben oder sonst irgendwas. Also ich habe keinen Schimmer, aber ich habe inzwischen rausgefunden, dass wohl der Begriff Slapnuts auf, ich glaube, es war die Oma von Jeff Jarrett zurückgeht. Tatsächlich, die wohl irgendwie irgendwen immer Slappy genannt hat und daraus ist dann Slapnuts geworden.
Aber Slapnuts auch das erfolgreichste, es gab es ja auch als Shirt-Spruch dann für Double J Jeff Jarrett, das erfolgreichste Merch-Artikel, den Jeff Jarrett in seiner Laufbahn überhaupt hatte, war das Slapnuts-Shirt.
Ja, so war das. Aber an der Stelle sind wir dann durch mit unseren Fragen hier an der Stelle. Wir sind durch mit dem Podcast und wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann könnt ihr es gerne tun. Schaut auf Steady und auf Patreon vorbei. Gerade jetzt zur Rumble-Season haben wir da noch einiges vor, beziehungsweise wir haben auch schon die ersten Podcasts online gestellt. Also ihr könnt da jetzt ganz aktuell ein Fokus-Spezial vom Shaggy und mir hören, wo wir über die Entstehung des Royal Rumbles und über den vergessenen beziehungsweise verlorenen Royal Rumble sprechen, weil der 88er, das war gar nicht der erste und eigentlich mochte Vince McMahon das Konzept des Royal Rumbles überhaupt nicht. Da sprechen wir drüber. Knappe halbe Stunde, schönes, flottes History-Ding, was wir da abgeliefert haben. Kommende Woche haben wir dann ein Watch-Along zu einem Royal Rumble, ich verrate noch nicht welchen, und wir haben dann auch noch 2x5, auch da werden wir ein Rumble-Thema haben, aber all das, was bei Patreon und Steady irgendwie demnächst passieren wird, da werden wir auch nochmal ein Update drüber machen. Wir bringen euch nochmal auf den neuesten Stand. Wir haben viel Feedback bekommen, sowohl zu dem Free-Podcast als auch zu dem Premium-Podcast quasi auf Patreon und Steady. Und wir werden da nochmal drauf eingehen. Das ist mir ganz wichtig. Das werden wir dann am Dienstag wahrscheinlich machen, dann sowohl als Video als auch als Audio hier im Podcast-Feed. Je nachdem, wo ihr uns hört, bekommt ihr da auf jeden Fall alles auf die Ohren. Und ja, also da wollen wir auf jeden Fall euch nochmal auf den neuesten Stand bringen, auch wie die neuen Formate angekommen sind, was wir noch so planen. Und wir haben ja noch ein paar Ideen auf Lager. Und ich glaube, damit sind wir dann auch erstmal ganz gut durch hier an der Stelle. Wie gesagt, immer der Aufruf hier an der Stelle. Natürlich schaut gerne bei uns auf Twitter vorbei, schaut uns auf Facebook nach, geht natürlich auch gerne bei uns auf Instagram. Und wenn ihr uns bei YouTube hört, dann gerne einen Daumen hoch hinterlassen oder eben dann auch ein Abo dalassen. Das wäre super. Und in der kommenden Woche, man könnte jetzt meinen, wir konzentrieren uns hier komplett auf den Rumble. Das ist aber nicht so. Kommende Woche ist AEW hier am Start. Wir machen nämlich für AEW den großen Roster-Check. Das haben wir schon für Raw und SmackDown schon mal gemacht. Aber ich habe mir gedacht, jetzt gerade zu Beginn des Jahres ist das ja extrem interessant. Dann auch eben für AEW zu machen. Die haben ja inzwischen auch das entsprechende Standing, die haben das entsprechende große Roster. Das werden wir dann durchgehen und die einzelnen Wrestler und Wrestlerinnen besprechen und einordnen. Ja, und das ist dann eben der nächste Wochenend-Podcast. Aber wir haben auch noch ein paar Überraschungen für euch auf Lager in den kommenden Tagen. Schaut da oder beziehungsweise hört da vor allem unser Update euch an, weil da wird es noch einiges geben. In dem Sinne sage ich, bis zum Update. Mach's gut, bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.